Oberitalien hat man erstmal verloren, aber Oberitalien ist halt nicht Italien. Und man konnte sich aus römischer Sicht, müsste man jetzt nicht, sage ich mal, in Panik verfallen, nur weil Hannibal mit ein paar Elefanten da vom Berg runtergekommen ist.
In dieser Folge von Geschichte Europas setzen Dr. Christian Rollinger und ich die Besprechung der Römischen Republik im Allgemeinen und der Punischen Kriege im Besonderen fort. Nachdem wir zuletzt über den Ersten Punischen Krieg sprachen, geht es nun mit einem der bekanntesten Gegner Roms weiter, Hannibal Barkas. Seine legendäre Überquerung der Alpen mit Kriegselefanten und sein für die Römer vernichtender Sieg in der Schlacht von Cannae. Wie viel und was wir aus dieser Geschichte sicher wissen, was unklar bleibt und warum Rom im Auge dieser Bedrohung doch nicht kapitulierte, erklärt Christian in diesem ersten Teil der Schilderung des Zweiten Punischen Kriegs. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa die Vorgängerfolge zum Ersten Punischen Krieg und Möglichkeiten, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Wenn ihr mögt, könnt ihr dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl 5 Sterne hinterlassen, sowie mir als Unterstützung einen monatlichen Beitrag auf Steady oder eine einmalige Spende auf PayPal zusenden. Christian beginnt seine Schilderung am Ende des Ersten Punischen Kriegs, erzählt somit die Vorgeschichte des Zweiten Punischen Kriegs, bevor wir dann zu Kriegsausbruch und den ersten Jahren des Kriegsverlaufs kommen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem September 2024.
Der Erste Punische Krieg, vielleicht um es kurz zusammenzufassen, endet ja mit einem relativ harten, aber noch nicht katastrophal harten Friedensvertrag für Karthago. Es gibt dieses Hin und Her auf der römischen Seite. Man hat einen ursprünglichen Friedensvertrag. Sizilien muss aufgegeben werden. Kriegsgefangene müssen an Rom zurückgegeben werden. Und Karthago muss Reparationszahlungen leisten. 2200 euböische Talente. Das sind ungefähr 55 Tonnen Silber. Das wird noch einmal nachgeschärft in den Verhandlungen. Dann ist es auf einmal Sizilien und, Zitat, die Inseln zwischen Sizilien und Italien. Und die Reparationszahlungen werden auch noch einmal erhöht. Man macht noch einmal 1000 Talente obendrauf. Das sind aber so im Kern die Friedensbedingungen. Der Söldnerkrieg ist für, oder der libysche Krieg, so wird er auch gelegentlich genannt, ist für Karthago dann natürlich sehr, sehr schwierig. Und sehr verlustreich auch und wird ein Krieg, der sehr hart geführt wird, noch einmal 3 Jahre lang nach dem Ende des Punischen Krieges. Und obwohl Rom am Anfang noch relativ wohlwollend neutral ist, das erlaubt Karthago sogar die Rekrutierung von Söldnern auf italischem Gebiet, was gegen den Friedensvertrag eigentlich verstößt, endet sich die römische Haltung in dem Moment, wo Karthago auf Sardinien eingreift. In Sardinien kommt es auch zu einem Aufstand der Söldner und Karthago will das natürlich unter seiner eigenen Herrschaft behalten. Das nutzt Rom aber dann dazu, um nochmal einzugreifen. Es erzwingt die Abtretung Sardiniens an Rom mit dem Verweis eben auf den Friedensvertrag. Man sagt, das ist gemeint mit die Inseln zwischen Sizilien und Italien, was nicht hundertprozentig überzeugend ist, das Argument. Und man erlegt Karthago noch einmal eine zusätzliche Strafe von 1200 Talenten Silber, die es bezahlen muss. Das ist natürlich jetzt der Punkt, wo man, also wieso Rom das macht, ist nicht hundertprozentig klar. Es ist wahrscheinlich, also wieso die Stimmung so umschwingt, es ist wahrscheinlich auch innenpolitischen Prozessen in Rom geschuldet. Es ist aber auf jeden Fall etwas, was Karthago sehr übel nimmt. Also das ist auch etwas, was sogar in den Rom freundlich gesonnenen Quellen wie Polybius wird das thematisiert, dass das eigentlich ein recht bösartiges Ausnutzen von einer momentanen Schwächeperiode ist. Das ist also das Setting, in dem wir uns befinden. Und Karthago steht jetzt natürlich ist jetzt in der Position, die wichtigste Insel, das wichtigste Gebiet der karthagischen Archee, also des Reiches, wenn man so will. Sizilien ist verloren, Sardinien ist verloren. Man hat in der Zwischenzeit 27 Jahre lang ununterbrochen Krieg geführt mit enormen Verlusten. Und man muss knapp 4500 Talente Silber bezahlen. Das sind knapp 100 Tonnen Silbe. Ein Talent ist eine Gewichtseinheit, das wird meistens in Silber ausgedrückt. Es gibt verschiedene, also je nachdem, attisches Talent oder böisches Talent, aber es bewegt sich meistens so 20 plus Kilogramm Silber pro Talent. Genau, und das Geld muss man natürlich irgendwo hernehmen, ne? Also 1000 Talente müssen sofort bezahlt werden, der Rest über mehrere Jahre verteilt, also so als dauerhafte Kriegsreparationen. Das Geld muss irgendwo herkommen und man muss natürlich irgendwie schauen, Karthago muss irgendwie schauen, wie es weitergeht. Und da spielen eben die Barkiden eine große Rolle. Der Name, also die Barkiden, das bezeichnet so eine wichtige karthagische Familie, ein Clan. Das ist sowas Ähnliches wie in Rom halt auch, diese Gentes, also eine adlige Familie. Und zwar benannt nach Hamilkar Barkas, den wir im Ersten Punischen Krieg schon kennengelernt haben, in der Schlussphase als Oberbefehlshaber der karthagischen Truppen in Sizilien. Dieser Hamilkar Barkas und seine Söhne Hannibal, Hasdrubal und Mago gehen jetzt nach Spanien. Karthago hat zwar schon, also es gibt eine gewisse karthagische Präsenz in Spanien, allerdings ist die relativ klein und also so Handelskontore, ein paar Stützpunkte am äußersten Süden der Insel, aber es gibt keine wirkliche flächige Präsenz Karthagos da. Und das ist eben genau der Punkt, wo eben jetzt Barkas eingreift und eben beginnt in Spanien den karthagischen Einfluss immer weiter auszudehnen und eben eine Art von karthagischer Landnahme vorzubereiten. Ab 237 vor Christus, also quasi gleich im Anschluss an diesen Söldnerkrieg, Libyschen Krieg. Und dieses Ausbreiten Karthagos passiert zunächst wirklich im Süden, also das, was dann später die römische Provinz Baetica wird. Es ist vor allem südlich und entlang des Flusses Guadalquivir. Und dort gründet er auch, also Barkas gründet dort auch eine neue karthagische Siedlung, einen Hauptort für eben dieses neue Territorium, eine Stadt namens Akra Leuke, was so viel heißt wie die Weiße Burg. Und Akra Leuke ist heute Alicante. Also da in diesem Gebiet sind wir ungefähr. Es gibt übrigens auch eine Legende, dass Barcelona um diese Zeit von Hamilkar Barkas gegründet worden sein soll, 230 vor Christus. Das ist die Legende, die einem die Stadtführer in Barcelona immer erzählen. Das kann allerdings nicht stimmen. Also es kann fast nicht stimmen, dass es wirklich Hamilkar Barkas war. Barcelona ist 150 Kilometer nördlich vom Ebro, der uns noch beschäftigen wird, also im Nordosten Spaniens. So weit ist Hamilkar Barkas auf gar keinen Fall gekommen in dieser Zeit. Die Namensähnlichkeit, also etymologisch leitet man Barcelona tatsächlich von den Barkiden irgendwie ab, aber wie das genau zusammenpasst und wer es gewesen sein soll, dazu wissen wir einfach nicht. Es gibt Siedlungsspuren archäologisch aus dieser Zeit und aus der Frühzeit in Barcelona, aber nichts, was jetzt zulassen würde, dass man sagt, irgendwie Hamilcar Barcas hat das spezifisch gegründet. Also das ist wahrscheinlich nur eine schöne Legende. Genau. Und diese Expansion Karthagos in Spanien ist eben jetzt etwas, was zwischen 237 und 218 vor Christus, also über 20 Jahre passiert. Sie wird vorangetrieben zuerst von Hamilkar Barkas, der 229 vor Christus stirbt. Anschließend wird es dann erstmal nicht von seinen Söhnen weitergeführt, was vielleicht auf den ersten Blick überraschen mag, sondern von seinem Schwiegersohn. Also Hamilkar hatte drei Söhne, Hannibal und der große Feldherr des Zweiten Punischen Krieges, Hasdrubal und Mago. Sein Schwiegersohn, also der Mann, der eine Tochter von ihm geheiratet hatte, hieß auch Hasdrubal. Um die beiden auseinanderzuhalten, nenne ich ihn jetzt immer Hasdrubal den Schönen. Das ist sein Spitzname, der verbürgt ist. Und wenn ich einfach nur Hasdrubal sage, dann meint es den Bruder Hannibal. Also es ist vor allem dieser Schwiegersohn jetzt, Hasdrubal der Schöne, der ab 229 diese Expansion dann weiter vorantreibt. Es geht der karthagische Raum, wenn man sich so als Landkarte sich vorstellt, umfasst alles südlich des Guadalquivirs. Also das ist halt wirklich jetzt so, sozusagen Südspanien. Und die Expansion geht dann vor allem eben an der Ostküste weiter nach Norden. 227 wird die wichtigste karthagische Stadt in Spanien gegründet, Carthago Nova, also Neu-Karthago, heute Cartagena. Und genau, das geht im Grunde alles so, nimmt das seine Bahn. Hasdrubal der Schöne selbst wird 221 ermordet. Die Barkiden verfolgen insgesamt eine Politik, die nicht auf eine rein militärische Expansion ausgerichtet ist, sondern es werden Hochzeitsbündnisse und Allianzen geschlossen mit verschiedenen keltiberischen Stämmen, die eben in Spanien siedeln. Keltiberer ist der Fachbegriff einfach für die regionale keltisch geprägte, aber auch eben eine spezifisch spanische oder hispanisch aufweisende Prägung aufweisende Kultur, die dort existiert. Also das sind so, wenn man so will, also die Gallier Spaniens. Da werden Hochzeitsbündnisse geschlossen, Allianzen geschmiedet. Es gibt durchaus Widerstand gegen die karthagische Expansion, aber alles in allem ist der Fortgang für Karthago recht positiv. Hasdrubal der Schöne wird 221 ermordet und dann übernimmt Hannibal, der älteste Sohn Hamilkar Barkas, das Ruder. Er war schon vorher Reiterkommandant unter Hasdrubal dem Schönen und er wird 221 dann jetzt sozusagen zum Anführer dieser karthagischen Präsenz in Hispanien. Das Ganze passiert natürlich nicht im Verborgenen. Rom kriegt schon relativ früh mit, was passiert. Wir haben Berichte darüber, dass es Gesandtschaften oder zumindest eine Gesandtschaft gibt, die schon während der Lebenszeit von Hamilkar Barkas nach Spanien geschickt wird, um einmal da nach dem Rechten zu schauen und zu fragen, was denn jetzt die Absichten von Karthago sind. Und Hamilkar Barkas soll eben diese Expansion in Hispanien gerechtfertigt haben mit dem Hinweis auf die Kriegsentschädigung, die man zahlen muss. Das hat die Römer, man weiß nicht genau, ob es die Römer jetzt wirklich überzeugt hat, aber sie waren auf jeden Fall gewillt, diese Gesandtschaft war gewillt, das als offiziellen Grund anzunehmen. Die Römer selbst waren um diese Zeit auch beschäftigt mit anderen Dingen. Sie waren gerade verwickelt in Konflikte mit keltischen Stämmen in Norditalien. Also das ist das, was wir so als das römische Italien begreifen, reicht ja klassischerweise nur bis zum Fluss Po. Also das ist die Grenze zwischen Mittelitalien und Norditalien. Das heißt, alles, was heute Ligurien, Piemont, Venetien und so weiter ist, all das gehört noch nicht wirklich hundertprozentig zum Imperium Romanum. Da wohnen auch nicht Römer, sondern da siedeln. Also durch Landnahme ist das in den vergangenen Jahrhunderten, hat sich das so etabliert, dass Norditalien halt eben auch eine sehr starke keltische Präsenz aufweist, was immer mal wieder zu Konflikten führt mit Rom. Und Rom steckt eben gerade in diesen 220er Jahre vor Christus in Auseinandersetzungen mit Norditalien, mit Oberitalien, was ja dann später auch provinzialisiert wird. Es gehört dann nicht zu Italia selbst, sondern es ist quasi eine Provinz, nämlich Gallia Cisalpina aus römischer Sicht, also Gallien diesseits der Alpen. Das zeigt sozusagen, dass man durchaus da Unterschiede gemacht hat. Also Rom hat ein Auge drauf, aber sieht noch keine Veranlassung, wirklich vorzugehen. Man ist auch mit anderen Sachen beschäftigt. Karthago benutzt das Ganze sicherlich auch, um eben diese Reparationszahlungen leisten zu können. Spanien ist in der Antike sehr berühmt für seine Bodenschätze, vor allem Silber- und Goldminen. Auch Bleiminen, die in Spanien in unterschiedlichen Regionen sehr verbreitet sind. Man kann heute noch in Spanien teilweise, vor allem in Galizien oben im Nordwesten, kann man römische Bergwerke immer noch besichtigen. Und man sieht wirklich, wie über Jahrhunderte die unterschiedlichen Herrschaften in Spanien diese Berge wirklich in eine Art von Schweizer Käse verwandelt haben. Also das wird auch bei Plinius dem Älteren beschrieben in seiner Naturgeschichte, so eine große antike Enzyklopädie, die unterschiedlichen Methoden, wie die Römer Berg und die Griechen Bergbau betrieben haben, unter anderem auch eben durch hydraulische Bergarbeit. Das heißt, man hat Flüsse umgeleitet und Wasser eingesetzt, um möglichst große Gesteinsschichten abzutragen. Das ist wirklich extrem hochentwickelt gewesen für damalige Verhältnisse. Und später in römischer Zeit wird Spanien unglaublich, also als römische Provinz wird es unglaublich wichtig, bei der Gewinnung von Silber und Gold und bei der Verhüllung von Eisen und Blei. So wichtig sogar, dass ab dem Zeitpunkt, wo die römische Ausbeutung von Spanien, von der spanischen Ressourcen beginnt eine Phase der römischen Zivilisation, die man naturwissenschaftlich in Eiskernbohrungen in der Antarktis und am Nordpol festhalten kann, weil einfach die Quantität von Luftverschmutzung durch eben die Verhüttung dieser Materialien und durch die Bleiverarbeitung, die lässt sich naturwissenschaftlich als eine enorme Spitze in diesen Eiskernbohrungen nachweisen. Gut, aber das ist nur eine Klammer. Das soll nur mal ganz kurz erklären, wieso Spanien überhaupt wichtig ist. Spanien ist enorm reich an Ressourcen und vor allem an Edelmetallen. Und genau daran sind Hamilkar und Hannibal interessiert. Es gibt auch in der römischen Überlieferung Aber was heißt in der römischen, in der prorömischen Überlieferung, die schon früh sozusagen den Anwurf, dass diese Expansion gegen Rom gerichtet sein soll, von Anfang an, ne? Also dass man, dass Karthago sich bewusst vorbereitet auf einen Revanchekrieg und sich deswegen erstmal sozusagen gesund erobern will in Hispanien und dass das aber explizit schon gegen Rom gerichtet sei. Das sagt zum Beispiel Polybios, der ja eine unserer wichtigsten Quellen für diese Zeit ist und eine normalerweise sehr verlässliche Quelle, werden wir auch später nochmal darauf eingehen. Das scheint mir vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil der sogenannte Ebro-Vertrag, der ja eine wichtige Rolle spielt für den Ausbruch des Zweiten Punischen Krieges, ist erstmal ein von beiden Seiten akzeptierter Versuch, mehr oder weniger dieser karthagischen Expansion eine territoriale Grenze aufzusetzen. Und da wird nichts gesagt, also Rom versucht da offensichtlich nicht, wenn man das richtig deutet, also beziehungsweise wenn man der Deutung folgt, für die ich mich da entschieden habe, Rom versucht nicht irgendwie diese Expansion wieder zurückzudrängen. Also wenn es auf römischer Seite tatsächlich so klar gewesen wäre, dass das gegen sie selbst gerichtet ist, dann hätte man da wahrscheinlich anders gehandelt und wäre anders aufgetreten. Es gibt auch noch, das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch einmal kurz angesprochen, es gibt diese legendäre Überlieferung, dass Hamilkar Barkas so verbittert über die Niederlage im Ersten Punischen Krieg gewesen sein soll, dass er seine Söhne an einen Altar gezerrt hat und sie gezwungen haben soll, zu schwören, niemals Freunde Roms zu sein oder ewig Feinde Roms zu sein. Das ist wahrscheinlich eine spätere legendäre, ja, Dazudichtung, um das Ganze so ein bisschen dramatischer zu zeichnen. Ich meine, es ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass es stattgefunden haben mag, aber man sollte das vielleicht auch nicht so, das ist eine schöne Geschichte, man sollte vielleicht nicht zu viel interpretativen Wert darauf legen, diese Geschichte zu bemühen. Genau, das ist so in ganz kurz groben Abschnitten erstmal die karthagische Expansion. Eine Frage, die wichtig ist, die nicht einfach zu beantworten ist, ist, wer macht das überhaupt? Ich habe jetzt immer quasi synonym Karthago und die Barkiden benutzt, das ist aber nicht ganz so einfach. Es wird in der Forschung unterschiedlich gesehen, ob die Barkiden quasi Spanien, oder Hispanien sollte ich immer sagen, erobern oder diese Expansion vorantreiben im Auftrag des karthagischen Staates, also quasi als die Barkiden bekleiden die ganze Zeit über, glaube ich zumindest vielleicht mit Unterbrechung, das Amt des Strategen in Karthago. Das heißt, es sind Beamte, es sind Fern, die eben daraus sozusagen auch die Legitimation ziehen, Truppen einführen zu können. Aber trotzdem bleibt die Frage, also machen die Barkiden Spanien für im Auftrag Karthagos zu einem Territorium oder ist das etwas, was eher von, also geht das vom karthagischen Staat aus oder geht das eher von dieser einzelnen Familie aus? Es gibt durchaus in der Forschung Leute, die sagen, dass die Barkiden quasi vollständig unabhängig vom karthagischen Staat agieren, dass sie einfach, dass das ein mehr oder weniger Privatfamilienunternehmen ist, die machen, was sie wollen. Es gibt eine andere Seite der Forschung, die sagt eben unter anderem mit Verweis eben auf die Ämter, die Barkiden bekleiden, dass das nicht stimmen kann, dass es durchaus in Absprache und in Zusammenarbeit sozusagen mit dem karthagischen Staat geschehen muss, weil ansonsten, wo kommen die Soldaten her? Wo kommen die Versorgung her? Gerade am Anfang dieser Expansion, wo Hamilkar und Hasdrubal der Schöne sich noch nicht auch auf keltiberische Verbündete verlassen können. Also da muss etwas von Karthago herkommen. Aber das ist ein Problem, was nochmal zurückkommen wird. Das ist etwas, was man im Kopf halten sollte. Es ist nicht hundertprozentig ersichtlich aus heutiger Sicht, wie genau die Interessensverhältnisse da sind. Für meine Begriffe ist das nicht ein Privatunternehmen einer einflussreichen Familie, die einfach macht, was sie will, sondern das ist eine vielleicht nicht unbedingt von Karthago genauso befohlene, aber mit karthagischem Einverständnis und mit karthagischer, also wenn ich karthagisch, also ich meine staatlich, mit staatlichem Einverständnis und mit staatlicher Unterstützung geführte Expansion. Und das barkidische Spanien, Hispanien, ist natürlich auch das karthagische Hispanien und steht nicht für sich alleine als eine eigene Entität.
Jetzt hast du den Ebro-Vertrag erwähnt und dieser Ebro-Vertrag wird die Zündschnur sein, an dem dieser zweite punische Krieg ausbricht. Worüber genau wird sich da gestritten?
Da muss man ein bisschen trennen, worüber genau wird sich in der Antike gestritten und worüber genau wird sich in der Forschung heute gestritten. Das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. In der Antike machen wir zuerst sozusagen das Faktengerüst. Der sogenannte Ebro-Vertrag wird im Jahr 226 vor Christus geschlossen. zwischen wahrscheinlich, und ich muss schon ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil alles mehr oder weniger umstritten ist, zwischen wahrscheinlich Hasdrubal dem Schönen und einer römischen Gesandtschaft. Der Ebro-Vertrag ist benannt nach, also das ist der Name, den die Forschung dem Ganzen gegeben hat. Der Ebro ist ein Fluss in Spanien, der auch heute noch existiert, im Nordosten von Spanien. In den antiken Quellen wird er Iber genannt und der Fluss wird quasi, das ist der Inhalt dieses Vertrages, eine Art Demarkationslinie zwischen römischen und karthagischen Interessenssphären. Also das heißt, man teilt ein bisschen Hispanien auf. Jetzt ist natürlich, das ist erstmal sozusagen die absolute, das basale Verständnis dieses Vertrages in den antiken Quellen. Es wird ein Fluss genommen, um eine Interessenssphäre oder eine Demarkationslinie zwischen Interessensgebieten festzulegen. Alles, was darüber hinausgeht, ist schwierig. Die Forschung, der überwiegende Teil der Forschung ist sich einig, dass der Ebro, also dass der Iber, der heutige Fluss Ebro ist, der eben, wie gesagt, im Nordosten, relativ weit im Nordosten fließt. Es gibt eine abweichende Meinung, die von einer Minderheit vertreten wird, vor allem von Pedro Barceló, der diese These zum ersten Mal vorgebracht hat, die eben den Iber nicht mit dem Ebro identifiziert, sondern mit dem Rio Segura, also dem Segura-Fluss. Dieser Fluss ist weit südlicher. Also der Segura ist nur ein bisschen nördlich, ein paar Kilometer, sagen wir, ein paar Dutzend Kilometer nördlich von Cartagena, also von Nova Cartago, bei Murcia in Spanien, also im Südosten. Die Unterschiede sind natürlich deutlich, ne? Also wenn wir Pedro Barceló folgen, ist der Segura die Grenze, diese Demarkationslinie, sehr weit im Süden. Nur, das heißt, es wird quasi der Vertrag hieße dann, dass festgelegt wird, dass das, was Karthago zu diesem Zeitpunkt hat, auch karthagisches Gebiet ist und darüber hinaus solle nichts karthagisch werden. Also, dass man sozusagen, dass dann wäre die Intention der römischen Gesandtschaft, die diesen Vertrag abschließt, wäre es gewesen, die karthagische Expansion auf dem Stand zu limitieren, den sie jetzt gerade hat. Wenn wir aber sagen, der Iber ist der Ebro, dann ist es so, dass die generelle Absicht der Römer ist immer noch so eine Demarkationslinie, also eine Grenze für den karthagischen Einfluss festzulegen, wenn man so will. Aber diese Grenze ist dann mehrere hundert Kilometer weiter im Norden. Das heißt, die Römer hätten dann Karthago Freiraum gelassen, sozusagen noch weiter zu expandieren, nur halt eben bis zu einer Grenze im Norden. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Absichten, ne? Und es sind auch zwei unterschiedliche, wenn wir sagen, dass das Interesse der Römer war es, eben diese karthagische Expansion einzuhegen, dann sind das auch unterschiedliche Dringlichkeitsstufen. Und da müssen wir wieder gucken, in welcher Zeit wird das abgeschlossen, dieser Vertrag, und was passiert eben gerade. 226 ist das kanonische Datum. Die Polybios sagt, die Vertragsinitiative geht direkt von Rom aus. Rom will einen Ausgleich, will eine Festlegung von Interessensgebieten durchsetzen zu genau diesem Zeitpunkt, weil man eben mit der Befriedung Oberitaliens beschäftigt ist, ne? Also weil man gerade gegen diese Kelten in Oberitalien vorgeht. Deswegen will Rom sich absichern, dass es im westlichen Mittelmeerbereich keine Probleme gibt. Leider sagen unsere Quellen unterschiedlich, geben unterschiedliche Angaben. Wir haben auf der einen Seite Polybios, der eben sagt, Rom will diesen Vertrag. Der Vertrag wird mit Hasdrubal persönlich geschlossen in Hispanien. Das heißt, eine Gesandtschaft reist nach Hispanien und verhandelt direkt mit Hasdrubal, dem Schönen. Und Polybios sagt auch, der Vertrag hat nur eine einzige Klausel, und zwar, Karthago darf den Ebro nicht in kriegerischer Absicht überschreiten. Das heißt, darf nicht mit einer nördlich des Ebro ziehen. Polybios betont explizit, dass sonst für das übrige Spanien, Hispanien, nichts beschlossen würde. Das ist alles, was bei Polybios steht. Die anderen Quellen, die wir haben, und es lohnt sich hier deutlich zu machen, dass Polybios schreibt in republikanischer Zeit noch, also das heißt ungefähr, ja, sagen wir ein halbes Jahrhundert, bisschen mehr als ein halbes Jahrhundert nach also in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, bisschen mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Zweiten Punischen Krieg. Die anderen Quellen, die wir haben, die über diesen Vertrag reden, sind alle deutlich später, nämlich Livius Appian, Strabo, Florus. Das sind alles Quellen, die in der römischen Kaiserzeit entstehen. Livius ist natürlich der früheste dieser Autoren, so in der Herrschaft des Augustus ungefähr. Appian ist aber deutlich kaiserzeitlich. Das heißt, es sind spätere Quellen, die sind extrem prorömisch geprägt und sie gehen schon von einer gewissen, sagen wir, von einer koagulierten Geschichtsauffassung aus. Und das zeigt sich sozusagen, diese vier Quellen berichten mehr oder weniger das Gleiche. Ich gehe jetzt vor allem auf Appian ein, der die detaillierteste Beschreibung gibt, aber die anderen drei, also Livius, Florus, Strabo sind mehr oder weniger identisch in dem, was sie sagen. Appian sagt, der Vertrag sei auf Bitten nicht der Römer entstanden und auch nicht der Karthager, sondern auf Bitten von griechischen Städten in Spanien. Das überrascht jetzt erstmal, aber es gibt natürlich an der Grieche, vor allem an der Nordostküste, also Empurias zum Beispiel, gibt es griechische Kolonien auch in Spanien. Es gibt sie auch entlang der Ostküste und an der Südküste gab es sie auch immer schon. Das ist Teil dieser großen griechischen Kolonisation des Mittelmeerbeckens. Einige dieser griechischen Städte in Spanien wurden auch von anderen griechischen Kolonien gegründet. Massilia zum Beispiel ist ja eine sehr bedeutende, also das heutige Marseille wurde ja gegründet als eine griechische Kolonie. Und Massilia selbst hat dann auch im Laufe der Jahrhunderte selbst Kolonien angelegt, vor allem eben in Südfrankreich, in der Provence und in Westsüdfrankreich und bis nach Spanien hinein. Das heißt, es gibt dort durchaus ein griechisches Element. Appian sagt jetzt, dieser Friedensvertrag, also der Vertrag wurde auf Initiative der Griechen geschlossen, die sich an Rom gewandt hätten und Rom gebeten hätten, den karthagischen Einfluss einzudämmen, um damit sie frei bleiben können. Appian sagt auch, dass der Ebro, also der Iber, als Grenze der karthagischen Archäe, also der karthagischen Herrschaft festgelegt wurde. Appian sagt aber, der Fluss darf nicht in kriegerischer Absicht überschritten werden von keiner der beiden Seiten. Das heißt, weder die Römer nach Süden noch die Karthager nach Norden. Appian sagt auch, im Vertrag habe drin gestanden, die Griechen zu beiden Seiten des Ebros sollen unabhängig bleiben, weil er sagt ja, das ging von denen aus. Genau, und das ist dann doch eine deutlich andere Version als die, die Polybios erwähnt. Wahrscheinlich ist es aber so, dass wir mit Polybios die verlässlichere Überlieferung haben. Wenn wir uns das Ganze angucken, der Vertrag, so wie Appian ihn schildert, hat deutlich exkulpatorische Züge. Das heißt, er soll Rom ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn die griechischen Städte in Spanien Rom um Hilfe bitten gegen Karthago und deswegen schließt Rom diesen Vertrag mit Karthago, dann ist das so ein klassischer Topos der Römer, die ja von sich, Cicero hat das einmal gesagt, die Römer haben ihr Imperium quasi nur als Nebeneffekt errichtet, weil sie die ganze Zeit nur Krieg geführt haben, um entweder sich selbst oder Bundesgenossen zu verteidigen. Das geht schon mal deutlich in diese Richtung. Ein anderes Problem, was auftaucht, ist sozusagen die, und das wird dann auch der Kriegsanlass werden, Sagunt. Darauf komme ich aber später nochmal zurück. Das wird dann nochmal komplizierter, da müssen wir gesondert über Sagunt unterhalten. Aber halten wir fest, die Version bei Appian ist sehr romfreundlich. Sie liefert sozusagen in sich mehrere tropische Auslegungen von Geschichte, die zu der römischen Sichtweise passen. Sie liefert mehr Informationen, also vermeintlich mehr Informationen über die Absichten dieses Friedensvertrages. Und es gibt durchaus, also man kann es ja, wir haben halt ein methodisches Problem. Wir haben mehrere Quellen, die unterschiedliches sagen. Polybios ist gemeinhin eine Quelle, ein Autor, der als sehr verlässlich angesehen wird. Das heißt, er hat schon sowieso einen gewissen Bonus. Die anderen Quellen sind alle mehrere Jahrhunderte später. Das heißt, wir haben schon da das Phänomen, dass eine gewisse Verzerrung stattgefunden haben könnte oder eine Verfälschung, die Rom eben von einer Kriegsschuld freisprechen soll. Das ist etwas, was wir in anderen Punkten in den Quellen immer wieder beobachten können. Also sogar, ich greife jetzt ein bisschen vor, 202 Schlacht von Zama, kommt es zum großen Feldherrentreffen, so eine berühmte Szene. Hannibal und Scipio treffen sich vor der Schlacht und reden miteinander und bieten und versuchen sozusagen, also Hannibal will Frieden, Scipio lehnt ab. Und die römischen Quellen legen Hannibal, vor allem Livius, legt Hannibal in diesem Gespräch das Wort in den Mund: Ja, wir wissen, wir haben den Krieg angefangen, aber jetzt wollen wir ihn aufhören. Das heißt, das ist schon mal, also bei Livius, bei all diesen späteren Quellen hat man ganz deutliche Hinweise auf eine Verfälschung, die stattfindet zugunsten von Rom, um eben sozusagen die Verantwortung von sich zu weisen. Und das macht eben die Beschreibung des Friedens hier auch suspekt, weil sie kollidiert mit der Beschreibung einer verlässlicheren, besseren Quelle, die auch prima facie mehr Sinn macht, so wie sie es sagt. Also wieso Griechen, Sagunt wird eine große Rolle spielen, wird auch von Appian erwähnt im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Sagunt ist aber keine griechische Stadt. Und Appian sagt aber, das alles hat nur mit den griechischen Städten zu tun. Also es gibt mehrere Probleme in dieser Version. Wahrscheinlich, und also das ist meine Sicht, das ist aber jetzt nicht, also das ist jetzt nicht meine originäre Forschung, sondern ich greife das auf, was andere Forscher da herausgearbeitet haben. Wahrscheinlich ist es so, dass Polybios die richtigere Version überliefert. Das heißt, der Vertrag wurde auf römische Initiative geschlossen. Das ist wichtig, weil wenn man ihn in Karthago geschlossen hätte, würde das darauf hindeuten, dass es einen Vertrag zwischen einer offiziellen Gesandtschaft des römischen Senates vor dem karthagischen Senates, also vor dem karthagischen Rates. Das heißt, dann wäre es so eine Art Staatsvertrag, etwas Festes, Dauerhaftes, was so festgelegt ist. Wenn er aber in Spanien geschlossen wird, bei Hasdrubal, dem Schönen, dann ist es nicht unbedingt ein Staatsvertrag, sondern das, was man früher mal einen Feldherrenvertrag genannt hat. Also eine Abmachung zwischen einem römischen Staat und einer Einzelperson. Die hat es häufiger auch gegeben. Das hat eine andere Qualität als ein Vertrag zwischen zwei Staaten. Vor allem, was die Bindung und die Laufzeit angeht. Wenn es ein wirklicher Staatsvertrag zwischen Rom und Karthago ist, dann ist er, solange keine andere Klausel dem widerspricht, soll der wahrscheinlich längerfristig gültig sein. Wenn es ein Feldherrnvertrag ist, also etwas, was man abschließt mit einer individuellen Person, dann ist nur diese Person daran gebunden. Und wenn diese Person stirbt, und Hasdrubal der Schöne stirbt ja 221, dann ist auch dieser Feldherrnvertrag nichtig in dem Moment, weil einfach die Person, die ihn geschlossen hat, nicht mehr da ist. Das ist tatsächlich etwas, das finden sich auch in den Quellen wieder. Hannibal fühlt sich, der ja 221 nach dem Tod von Hasdrubal dem Schönen der Anführer der Karthager wird, Hannibal fühlt sich 218, als es mit Sagunt anfängt, er fühlt sich offensichtlich nicht an den Vertrag gebunden. Und er sagt das auch in den Quellen explizit, sowohl bei Polybius wie auch zum Beispiel bei Livius, mit Hinweis auf den Lutatius-Vertrag, also auf diesen ersten Friedensvertrag, der den ersten Punischen Krieg beschlossen haben soll, der dann später von den Römern noch einmal umgeändert wurde. Und da haben die Römer sich eben auch darauf berufen, dieser erste Vertrag, der ein bisschen weniger hart war, der wurde halt nie ratifiziert vom Senat, deswegen wäre er nicht gültig. Und deswegen konnte man den noch ändern. Hannibal beruft sich auf das als Vorbild, um zu sagen, der Ebro-Vertrag, der war mit Hasdrubal geschlossen, der wurde nie in Karthago ratifiziert. Ich fühle mich nicht daran gebunden. Und das wiederum spricht natürlich, und das spielt natürlich wieder in diese Problematik, was ist die bakidische Stellung in Karthago? Sind sie Vertreter dieses Staates oder machen sie ihr eigenes Ding? Sind sie unabhängig oder sind sie eben beauftragt vom karthagischen Staat? Und da gibt es eben zwei unterschiedliche, also da gibt es auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, zwei unterschiedliche Positionen. Werner Hus, der von der Autor eines des großen Handbuchs zu Karthago sagt, die Bakiden sind Karthago. Er geht dann auch davon aus, dass der Vertrag nicht ein Feldherrnvertrag ist, sondern ein Staatsvertrag, der beide Seiten bindet. Andere Forscher wie, also vielleicht am extremsten Karl-Heinz Schwarte in den 80er Jahren hat einmal geschrieben, dass die Bakiden ganz unabhängig seien, also dass er sieht sozusagen auch erst bei Kriegsausbruch bei Sagunt, das ist der Moment, wo so sein Argument, das ist der Moment, an dem die Bakiden überhaupt erst wieder den Anschluss an Karthago suchen, wo Krieg droht. Ne? Dann gehen sie zurück und schließen und unterstellen sich wieder dem karthagischen Staat. Das sind so die zwei Extrempositionen. Die meisten Forscher würden etwas zwischen diesen beiden Extremen sagen. Genau, aber das grundsätzlich ist eben dieser Ebro-Vertrag. Es geht darum, was ist dieser Fluss, wie können wir ihn identifizieren? Es geht um die Vertragsinhalte, was genau wurde gesagt, was genau wurde vorgeschrieben oder verboten. Und dann geht es noch um etwas Drittes, nämlich die Stadt Sagunt und die geografische Relation zwischen Sagunt und Ebro. Halten wir also nochmal fest, Ebro-Vertrag wahrscheinlich ein Feldherrenvertrag mit Hasdrubal, das heißt eine zeitlich gebundene Vereinbarung, wahrscheinlich, so Polybius, und das ist die wahrscheinlichste Variante, nur eine einzige Klausel, Karthago darf nicht den Ebro in kriegerischer Absicht in Richtung Norden überschreiten, sonst keine Inhalte. Dann kommen wir zu Sagunt. Was ist Sagunt und wieso spielt das überhaupt eine Rolle jetzt in diesem Zusammenhang? Sagunt ist eine Stadt in grob so Ostspanien an der spanischen Küste. Und Sagunt gibt es heute noch, ne? Also das heißt auch heute noch Sagunt oder Sagunto. Das ist kein Rätsel, wo diese Stadt liegt. In den Quellen und wieder vor allem in Polybius wird erwähnt, dass Sagunt sich es ist ein bisschen umständlich formuliert und deswegen, das ist auch so ein Unsicherheitsfaktor. Polybius beschreibt, Sagunt begibt sich in eine Abhängigkeit zu Rom. Er nennt es eine Pistis-Beziehung. Also Pistis heißt Glaube oder Vertrauen oder ist das gleiche wie das römische Wort Fides. Und Fides ist hat völkerrechtlich, also bitte ein starkes Anführungszeichen, völkerrechtliche Komponente in Rom. Das heißt, wenn eine andere Staat, eine andere Politik sich in eine Fides-Beziehung zu Rom gibt, dann ist das das außenpolitische Äquivalent von Klientel und Patronage. Fides heißt, Rom ist jetzt die beschützende Macht dieser Stadt und beide Seiten sind eben durch Fides, Vertrauen, Loyalität, gegenseitige Abhängigkeit gebunden aneinander. Was heißt das? Es ist schwer daraus etwas, also es ist schwer herauszufinden, was genau diese, man hat immer sozusagen versucht, weil gerade in der deutschen Forschung, ausgehend von Mommsen und Staatsrecht und so weiter, hat man immer versucht, das staatsrechtlich genau einzufangen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Man sollte vielleicht auch im dritten Jahrhundert vor Christus oder für das dritte Jahrhundert vor Christus nicht mit staatsrechtlicher Detailverliebtheit an diese Sachen herangehen. Eine Fides-Beziehung heißt erstmal, Sagunt hat sich in den Schutz von Rom begeben. Und wenn das vage klingt, dann weil es vage sein soll. Und gerade diese Unbestimmtheit ist gleichzeitig Vorteil und Nachteil einer solchen Position. Sagunt kann immer noch sagen, ja, wir haben eine Fides-Beziehung, wir gehören euch nicht. Gleichzeitig begründet eine solche Fides-Beziehung aber auch eine gewisse Schutzverpflichtung der Römer gegenüber von Sagunt. Also das heißt, man versucht sich so ein bisschen so zwischen den Grenzen von Unabhängigkeit und Abhängigkeit entlang zu lavieren. Es gibt auch Forscher, die sagen, dass Fides kann man nur interpretieren als das, was man eine Deditio nennt. Das ist die förmliche Kapitulation eines Gegners vis-à-vis der Römer. Und die Deditio heißt, man sich eben vollständig in die, da kommt das Wort wieder, vollständig in die Fides und in die Gewalt des Siegers. Das heißt, Rom darf mit diesen Politien machen, was sie wollen. Das ist das Gegenstück zur bedingungslosen Kapitulation für die Römer. Das steht aber nicht bei Polybius drin. Bei Polybius steht eben, wie gesagt, nur Pistis drin. Und das zeigt auch, was so die Probleme sind, wenn wir mit diesen Termini arbeiten. Wir wissen ziemlich genau, welche Rolle Fides in der Römischen Republik hat. Wir haben zumindest gute Übersicht darüber, was Fides-Beziehungen außenpolitisch implizieren, auch wenn wir sie nicht immer hundertprozentig greifen können. Aber meint, wenn Polybius sagt Pistis, meint das genau hundertprozentig das Gleiche? Wahrscheinlich, aber eben vielleicht nicht wirklich 100%, sondern nur 99,9%. Da muss man eben genauer schauen. Genau. Sagunt ist aber, das können wir resümieren, Sagunt ist in einer Form von politischer Verbindung, vielleicht von Schutzverhältnis zu Rom. Und wir wissen auch relativ genau, wann das passiert ist. Wenn wir eben von Polybius als die richtige Version des Ebro-Vertrags ausgehen, dann wurde der Ebro-Vertrag 226 geschlossen und er hatte als einzige Klausel, dass der Ebro nicht nach Norden hin überschritten werden darf in kriegerischer Absicht. Wenn Sagunt zu diesem Zeitpunkt schon in der Fides der Römer gewesen wäre, hätte Rom das irgendwo in diesem Vertrag feststellen müssen, hätte es Rom das irgendwie, das würde in diesem Vertrag auftauchen. Es ist nicht vorstellbar, dass man es ansonsten sozusagen ignorieren würde. Und das Ding ist nämlich, der Witz an der ganzen Sache ist, Sagunt ist eine Stadt, die südlich des Ebro liegt. Das heißt, wenn die Römer und die Karthager einen Vertrag, oder die Römer und die Bakiden einen Vertrag machen, der sagt, die Karthager dürfen den Ebro nicht nach Norden hin in kriegerischer Absicht überschreiten. Und es gibt aber eine Stadt südlich des Ebros, die ein Bündnis mit Rom hat. Und die wird nicht erwähnt. Das erscheint mir schwer vorstellbar. Und die Tatsache sozusagen, dass Sagunt im Ebro-Vertrag nicht erwähnt wird, gleichzeitig aber bei Hannibals Herrschaftsantritt, sage ich jetzt mal, 221 und bei seinem Angriff gegen Sagunt, sind sie schon in einer Fides-Beziehung. Muss heißen, dass das dazwischen passiert ist. Also zwischen 26 und 21 muss diese Beziehung entstanden sein. Ein Forscher, der sich gerade irgendwie zu den punischen Kriegen in den letzten 15 Jahren sehr hervorgetan hat, Dexter Hoyos, sagt oder vermutet, dass dieselbe Gesandtschaft, die den Ebro-Vertrag ausgehandelt hat, gleichzeitig auch Sagunt in die Fides aufgenommen hat. Also quasi man hat zuerst den Ebro-Vertrag gemacht und anschließend sei man entweder auf dem Hinweg oder wahrscheinlich eher auf dem Rückweg, also man ist nach Süden gegangen zu Hasdrubal bei dem Schönen und dann auf dem Rückweg nach Norden ist man an Sagunt vorbeigekommen und hat eben dann diese Vereinbarung oder diese Schutzbeziehung mit Sagunt begründet. Das ist eine These, das lässt sich nicht beweisen, hat aber eine gewisse Logik für sich. Was ist jetzt das Problem bei Sagunt? Sagunt, wie gesagt, eine unabhängige Stadt, liegt südlich des Ebro, das heißt eigentlich in dem Bereich, wenn man von dieser Demarkationslinie ausgeht, wo Karthago machen darf, was es will. Und Rom nimmt aber diese Stadt eben in eine Art von Schutzverhältnis aus oder ein Bündnis. Also Livius zum Beispiel beschreibt Sagunt als Socius der Römer, also als offizielle Verbündete. Ne? Also ein Socius ist ein fester Begriff, ein militärischer Bündnispartner. Und in dem Moment, wo Sagunt eben dann mit in Konflikt gerät mit keltiberischen Stämmen, die karthagisch dominiert sind, beginnt Karthago sozusagen dann auch in den Konflikt mit Sagunt hineingezogen zu werden. Und das passiert 221, 220, also genau, und das ist genau der Punkt, der dann eben zum Ausbruch des Zweiten Punischen Krieges führen wird. Sagunt gerät in Konflikt mit keltiberischen Stämmen, mit Verbündeten von Karthago. Das ruft Karthago auf den Plan. Hannibal entscheidet sich, gegen Sagunt vorzugehen, und er belagert die Stadt 220 vor Christus. Insgesamt sollen diese Belagerungen 8 Monate dauern. Die Römer kriegen das mit. Sagunt ist natürlich eben, wie gesagt, in dieser Schutzbeziehung zu Rom. Schickt eine Gesandtschaft nach Rom, die Römer schicken eine Gesandtschaft nach Sagunt, zu Hannibal, und warnen ihn, dass sie Sagunt als Schutzbefohlener ansehen und er solle diese Belagerung abbrechen, ansonsten gäbe es Krieg. Hannibal ignoriert das, er belagert die Stadt insgesamt 8 Monate lang, bis sie fällt und er sie erobert. Anschließend verlangt Rom von Karthago die Auslieferung Hannibals, Karthago lehnt ab und Rom erklärt den Krieg. Und das ist dann der Beginn des Zweiten Punischen Krieges. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sagunt der Ort ist, sozusagen, an dem das Ganze anfängt, und wenn Rom den Krieg erklärt aufgrund dieses Bündnisses mit Sagunt, warum unternimmt Rom denn 8 Monate lang nichts bei der Belagerung? Es gibt keinen Versuch, Sagunt zu entsetzen oder irgendwie einen Krieg gegen die Karthager innerhalb dieser 8 Monate anzufangen. Wahrscheinlich muss man da, also es auch da wieder, es gibt so Vermutungen, ne, man wollte die Kriegsschuldfrage halt deutlich haben. Es gibt einzelne Forscher, die gesagt haben, Rom habe bewusst Sagunt geopfert und untergehen lassen, weil dann hätten sie so einen ganz klaren Auftrag des römischen Volkes bekommen, das können wir nicht aussitzen lassen, wir müssen jetzt Krieg führen. Also das wäre dann so ein fait accompli gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheorie, aber man muss nicht so weit gehen, um das zu erklären. Rom führt zu diesem Zeitpunkt in Illyrien Krieg, und auch die Sache in Oberitalien war noch nicht hundertprozentig klar. Also Illyrien, das heutige Ostadriaküste. Rom war einfach anderweitig beschäftigt. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, Rom ist zwar eine sehr starke Militärmacht zu diesem Zeitpunkt. Man hat ja gegen Karthago schon mal einen Krieg gewonnen. Aber Rom ist auch noch nicht das ganze Mittelmeer umspannende Imperium, was auf seinem Höhepunkt scheinbar willkürlich Legionen verschieben kann und immer, also die einfach machen können, was sie wollen, und die für alles die Ressourcen haben. So funktioniert Rom in dieser klassischen Zeit noch nicht. Und die Ressourcen sind also weder politisch noch militärisch. Das heißt, die Beschäftigung Roms mit anderen Kriegsschauplätzen reicht im Grunde als Erklärung, wieso man nicht sofort eingegriffen hat. Es ist aber interessant sozusagen, dass man, wenn ich das in der Lehre mache, verweise ich immer auf 1939, 40, das, was man im Zweiten Weltkrieg die Drôle de Guerre nennt. Also die Zeit zwischen dem deutschen Angriff auf Polen und der Eroberung, deutsch-sowjetischen Angriff auf Polen und der Eroberung Polens, September, Oktober 39, und dem Beginn des Westfeldzugs der Wehrmacht gegen Frankreich im Mai. Also in der Zeit passiert nichts im Grunde. Und so ähnlich ist es auch hier. Aber es passiert nichts, obwohl Frankreich und Großbritannien damals schon den Krieg erklärt haben. Und so ähnlich, nicht hundertprozentig identisch, ist die Situation auch hier. Die Frage nach Sagunt ist natürlich auch eine Frage, wo sich sehr viel daran abgearbeitet wurde in Hinsicht auf die Kriegsschuldfrage. Wer hat jetzt irgendwie, wieso ist dieser Krieg entschieden? Wer hat den angefangen? Wer ist schuld, in Anführungszeichen, an? Wobei Kriegsschuldfrage ist ein Begriff, den ich nicht, ich verwende ihn zwar, weil es halt einfach so heißt, ich mag ihn nicht so wirklich. Erstens, weil Schuld als Begriff ist etwas, was erst später wirklich kommt. Also Schuld ist, ich würde sagen, das ist christlich definiert, ein bisschen beeinflusst. Also ich weiß nicht, ob die Römer das so gesehen haben. Und Kriegsschuldfrage ist natürlich, das impliziert immer so eine moralische Wertung, die da, finde ich, nicht ganz richtig am Platz ist. Aber wer sozusagen trägt die Verantwortung für den Ausbruch dieses Krieges, kann man so oder so sehen. Die Karthager machen faktisch nichts, also rechtlich, wenn man so will, nichts falsch. Wenn wir sagen, der Ebro-Vertrag war ein Feldherrenvertrag, der gilt nicht mehr für Hannibal. Selbst wenn man sagt, der gilt immer noch für Hannibal, weil er ist ja der Sohn von Hasdrubal, der ist der, ja, der Nachfolger von Hasdrubal dem Schönen, selbst wenn man sagt, er gilt immer noch, machen die Karthager technisch nichts falsch, weil Sagunt liegt südlich des Ebro und der Vertrag verbietet nur kriegerische Betätigung nördlich des Ebro. Also eigentlich kein Problem. Gleichzeitig muss Hannibal aber ganz hundertprozentig klar gewesen sein, was er tut, weil er wusste, dass Sagunt in einer Abhängigkeits- oder in einem Verhältnis zu Rom steht. Und es kommt hier eine römische Gesandtschaft, wenn er in dem Moment, wo er die Belagerung beginnt, die ihn explizit warnt, dass wenn er nicht aufhört, es Krieg geben wird. Also Hannibal weiß, was er tut. Er nimmt entweder, je nachdem, wie man ihn als Person interpretiert, mindestens nimmt er diesen Krieg eifrig in Kauf. Vielleicht provoziert er ihn bewusst. Aber auch die Römer sind nicht hundertprozentig sauber in dieser ganzen Geschichte. Wenn wir davon ausgehen, was ich für ziemlich sicher halte, dass diese Gundbeziehung erst nach dem Ebro-Vertrag entsteht, dann ist das halt quasi auch wieder so eine Art von Repeat von dem, was Rom im ersten Punischen, also im Vorfeld des ersten Punischen Krieg gemacht hat. Man hat gerade einen Vertrag mit einer feindlichen oder potenziell feindlichen Macht abgeschlossen, der sagt, alles südlich von einem bestimmten Punkt, da können die machen, was sie wollen, nördlich davon dürfen sie nichts machen. Und dann macht man ein Bündnis oder eine Art von quasi informellem Pseudo-Bündnis mit einer Stadt, die eindeutig in diesem Gebiet südlich des Ebro liegt, südlich der Demarkationslinie, also in dem, was man den Karthagern eigentlich zugestanden hat. Dass das nicht ewig gut gehen konnte und dass es da früher oder später vielleicht zu Konflikten, vielleicht nicht zu dem großen Krieg, aber zu Konflikten gekommen wäre, das muss den Römern auch damals bewusst gewesen sein. Das heißt, auch hier kann man sagen, sie haben zumindest, ich will nicht sagen, sie haben es provoziert, dafür stimmen die zeitlichen Horizonte nicht, aber die Römer haben zumindest auch bewusst in Kauf genommen das Risiko einer weiteren Eskalation mit Karthago. Und die Tatsache eben, dass das sozusagen so gleichmäßig verteilt ist, die Verantwortung auf beiden Seiten, führt dann natürlich auch in der Forschung dazu, dass man das unterschiedlich sieht. Und es gibt Vermutungen, also es gibt Forscher, die sagen, Karthago hat den Krieg bewusst vom Zaun gebrochen. Und es gibt Forscher, die sagen, Rom hat den Krieg bewusst vom Zaun gebrochen. Und für beide Seiten gibt es gute Argumente, also die beiden, die ich gerade genannt habe. Und auch da wieder, vielleicht ist die beste Lösung sozusagen nicht das absichtliche vom Kriegstreiberische vom Zornbrechen, sondern eine Art von stillschweigender, auf beiden Seiten vorherrschender Vorstellung, dass es früher oder später sowieso zum Krieg kommen wird. Also muss man auch nicht unbedingt viel tun, um ihn sozusagen zu verhindern oder noch lange hinauszuzögern. Aber wie gesagt, es ist eine schwierige Situation. Die ältere Forschung hat vor allem versucht, das staatsrechtlich irgendwie ganz klar zu definieren. Kriegsverursacher, überfallene Partie oder unschuldige Partie oder sowas. Das sind, glaube ich, Kategorien, die nicht so richtig ganz greifen in dieser Zeit und mit den damaligen Vorstellungen, wie Außenpolitik funktioniert. Von daher würde ich sagen, wer ist schuld an dem Krieg? Ja, beide Seiten irgendwie. Also niemand hat versucht, ihn zu deeskalieren. Es war auch, wenn man es jetzt sozusagen aus der Makro-Imperien-Perspektive einmal sehen will, Rom und Karthago hatten schon einen Krieg. Es gibt ein großes, es muss, also wir haben keine Quellenzeugnisse dafür, außer dieser Geschichte mit Hannibal und seinem Schwur. Aber es muss auf karthagischer Seite nach dem ersten Punischen Krieg und vor allem nach dem Söldnerkrieg, muss es große Ressentiments gegen Rom gegeben haben. Und auf römischer Seite hat man auch die Erfahrung des 23-jährigen Krieges nicht vergessen. Auch da gab es wahrscheinlich Bedenken oder gewisse Feindschaften gegenüber von Karthago und ganz grob auf der makropolitischen Ebene. Es waren zwei große Reiche, die sich um mehr oder weniger das gleiche Gebiet, also nämlich den Einfluss im westlichen Mediterraneum, gestritten haben. Karthago hatte eben jetzt sein territoriales Gebilde in Hispanien. Rom war sehr zu diesem Zeitpunkt am Handel auch interessiert und hat eben auch sozusagen mit Sorge gesehen oder musste mit Sorge sehen, wenn eben die ganze Ostküste Spaniens und Südfrankreichs in karthagische Hand teilweise gefallen ist oder eben zu fallen drohte, weil das potenziell eben auch die römische Position einfach geschwächt hätte oder potenziell geschwächt hätte. Also von daher, dass diese zwei Großmächte noch einmal aneinander geraten würden, vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig überraschend zu dem Moment.
Und dieser zweite Punische Krieg beginnt mit etwas oder zumindest in der Frühphase passiert schon etwas, jahrhundertelang die Imagination der Leute fasziniert hat, und zwar die Überquerung der Alpen durch Hannibal. Und wenn man sich dazu, wie ich das gerade mache, nochmal Bilder anschaut, dann ist das alles von heroischen, stoischen Karthagern, die auf riesigen Biestern über die Berge klettern, bis hin zu dramatischen Szenen, wo Menschen, die eher mediterranes Klima gewohnt sind, Alpenpässe herunterstürzten. Was ist da Fakt? Was ist Fiktion?
Der, ja, die Alpenüberquerung Hannibals ist so ein Ding, das ist, ich finde, das ist eines der überreizten Themen insgesamt aus der Antike. Ich habe gerade auch nochmal Bilder mir dazu angeguckt und gegoogelt, und mein Lieblingsbild dazu, was ich immer auch in der Lehre nehme, ist ein Gemälde von Jacques-Louis David, 1800, Napoleon, der den großen St. Bernhard überquert. Also da sieht man Napoleon auf einem aufsteigenden Pferd in einer Alpenlandschaft. Man sieht im Grunde gar keine Armee, nur so im Hintergrund sieht man so ein paar Kanoniere, die eine Artillerielafette vorbeiführen. Aber im Vordergrund des Bildes sieht man auf den Felsen, auf dem das Pferd von Napoleon steht, steht erstmal Bonaparte, also sein Name. Aber da steht dann auch Karl der Große und Hannibal, die eben beide bekannt geworden sind, auch als Alpenüberquerer, und Napoleon auch. Also man stellt, das ist so diese Tradition, Hannibal, Karl der Große, Napoleon überqueren die Alpen. Das ist irgendwie das große militärische, die große militärische Leistung und Überraschungsangriff und taktisches Genie und so weiter. Ja, ich sehe das so ein leicht anders. Vielleicht fangen wir an mit der Frage, wieso er überhaupt die Alpen überqueren musste oder wollte oder sich dazu entschieden hat. Die Situation zu Beginn dieses Zweiten Punischen Krieges war nämlich ironischerweise genau die gespiegelte, wenn wir nochmal an 264 zurückdenken. Karthago war jetzt, 218 vor Christus, keine große Seemacht mehr. Die römische Flotte war beherrschend, sie war stärker als die karthagische. Die Römer hatten die Inseln in ihrer Hand. Rom war die Seemacht. War natürlich auch noch eine bedeutende Landmacht, aber Rom war die Seemacht. Karthago dagegen war 218 dezidiert eine Landmacht, vor allem in Spanien. Hannibal hat nie eine große Flottenaktion irgendwie durchgeführt, seine Brüder auch nicht. Es war eben immer ein Feldherr zu Lande. Und in dem Moment, wo eben der Rom den Krieg erklärt, haben wir die Situation, wir haben also Rom natürlich in Italien und wir haben Hannibal in Hispanien. Wir haben keine große, hunderte Schiffe umfassende karthagische Flotte, die die Armee irgendwie schnell irgendwo hinbringen könnte. Gleichzeitig will Hannibal aber einen römischen Angriff auf Afrika und Spanien zuvorkommen und eben die Initiative ergreifen, was immer gut ist, militärisch gesehen. Problem ist nur, das ist eine Distanz, so ein Rundbogen zwischen Spanien und Norditalien halt von ungefähr 2000 Kilometern. Dagegen die Römer haben eben diese Seemacht. Sie könnten theoretisch überall angreifen, sie könnten theoretisch amphibisch vorgehen und sie tun das auch. Also gleich zu Beginn dieses Krieges planen die Römer, das zu wiederholen, was sie im Ersten Punischen Krieg auch schon einmal gemacht haben: Flotte ausrüsten, Armee einschiffen und dann in gerader Linie nach Nordafrika zu Karthago fahren und dort eben Krieg führen. Das ist ihr Plan am Anfang. Der wird dann aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt, aber das wollen sie von Anfang an machen. Hannibal beginnt 218 seinen Marsch aus dem karthagisch dominierten Spanien, die Küste hoch über die Pyrenäen nach Südfrankreich. Und zieht eben offensichtlich in Richtung Italien. Unterwegs kommt es gelegentlich zu Gefechten mit keltischen Stämmen, also vor allem dann in Südfrankreich die Allobroger, das ist so ein bedeutender Stamm, der dort siedelt, keltisch-gallischer Stamm, bekämpft Hannibal. Es gibt andere Stämme, Hannibal schickt Kundschafter und Diplomaten voraus, es gibt andere Stämme, die sich ihm anschließen und Verbündete werden und eben auch Soldaten stellen, aber eben nicht alle. Und Hannibal zieht eben also durch Südfrankreich. Die große Herausforderung ist erstmal die Rhone überschreiten, dass er kann sich gute Hoffnung machen, das zu schaffen. Massilia, also diese griechische Stadt, ist mit Hannibal verbündet und dominiert halt eben die Rhone. Die Römer schicken aber sofort bei Kriegsausbruch eine Flotte nach Massilia und wollen Hannibal eben, also man weiß, was er vorhat, ne? Man guckt sich die Situation an. Es gibt keine große karthagische Flotte, nicht, dass man wüsste auf jeden Fall. Man denkt sich sofort, der geht jetzt auf dem Landweg durch Südfrankreich, kommt er in Richtung Italien. Also schickt man eine Flotte dahin mit einer Armee, mit einem konsularischen Heer und versucht ihn dort zu stellen. Das gelingt aber nicht. Hannibal ist schneller, er kann die Rhone überqueren und dann in das Isertal in Richtung Alpen ziehen. Er entscheidet sich so relativ schnell wahrscheinlich dafür, über die Alpen zu gehen und nicht an der Küstenstraße entlang, also durch Ligurien, also Cannes, Nice, Monaco, Genua, weil er weiß, dort trifft er eben auf ein römisches Heer. Das will er vermeiden, er will keine Schlacht zu diesem frühen Zeitpunkt, also entscheidet er sich, die Alpen zu überqueren und dann eben von Norden her in Oberitalien einzufallen. Die Römer merken, sie haben Hannibal verpasst. Und dann tun sie aber etwas, was im Grunde wenn wir es von einem strategischen Standpunkt aus sehen, eine viel wichtigere und klügere Entscheidung ist, als alles, was Hannibal zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Die Römer, also wir haben den Konsul des Jahres 218, Publius Cornelius Scipio, das ist noch nicht der Scipio, der nachher eine Rolle spielen wird, sondern der Vater davon, der steht mit seiner Armee jetzt da bei der Rhone. Er merkt, Hannibal ist entflohen in Richtung Italien und er entscheidet sich, etwas sehr, sehr Kluges zu tun. Er kehrt nach Norditalien zurück, um dort die Verteidigung zu organisieren, aber den allergrößten Teil seiner Armee schickt er nach Spanien. Das heißt, da werden im Grunde schon ein bisschen die Weichen gestellt. Gleich zu Beginn des Krieges wird eine römische Armee in Spanien einfallen und eben dort versuchen, von Anfang an die karthagische Herrschaft in Spanien zu unterminieren und zurückzudrängen. Das wird nicht reibungslos funktionieren, es kommt zu großen Rückschlägen, aber von Anfang an ist dieser Punkt erreicht und das wird wichtig sein, weil die Römer binden in Spanien große Teile der karthagischen Kräfte und sie verhindern es über Jahre hinweg, dass die Brüder Hannibals ihm Verstärkungen zukommen lassen. Und das ist tatsächlich ein bisschen so vorentscheidend für den Krieg fast schon. Also ex post, das ist jetzt natürlich sehr stark ex post interpretiert, aber im Endeffekt ist es das. Also man bindet karthagische Kräfte in Spanien. Publius Scipio kehrt zurück nach Italien, bereitet dort die Verteidigung vor und zu dem Zeitpunkt, das ist halt die Periode, in der Hannibal dann eben die Alpen überquert. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Angaben in den Quellen über die Größe seiner Armee. Und es gibt natürlich große, das wird in den Quellen nicht wirklich so beschrieben, aber es gibt große Forschungsdebatten darüber, welche Route er genommen hat, welche Alpenpässe in Frage kommen und so weiter. Die Zahlenangaben, die wir in den Quellen finden, unterscheiden sich, also je nachdem, wo wir lesen. Es schwankt zwischen 25.000 und 50.000 Soldaten, Infanteristen, und begleitet von zwischen 9.000 und 12.000 Reitern. Und 37 Kriegselefanten, ja, die berühmten Elefanten des Hannibal. Diese Kriegselefanten waren wahrscheinlich afrikanische Elefanten, die heute ausgestorben sind, die aber in der Antike für die Kriegsführung sehr viel benutzt worden sind. Die waren ein bisschen kleiner als indische Elefanten, aber halt immer noch Elefanten, also immer noch große Biester. Es gab, in den Quellen wird auch überliefert, es gab einen indischen Elefanten im Heer, nämlich Hannibals eigenen, von dem wissen wir den Namen, nämlich Syrus, also der Syrer. Was vielleicht darauf hindeutet, dass der Syrer Syrien heißt zu diesem Zeitpunkt etwas anderes, als es heute heißt. Das ist eine Bezeichnung, die eher so in Richtung seleukidische Dynastie denken lässt. Und die Seleukiden waren tatsächlich bekannt dafür, weil sie eben große Verbindungen zu, gerade am Anfang der Begründung des Reiches hatten sie Verbindungen in das indische Gebiet und haben dort eben Elefanten bezogen. Die Seleukiden waren für ihre Kriegselefanten berühmt. Soweit sogar, dass der Elefant sozusagen Teil der bildlichen Darstellung oder der symbolischen Darstellung der Seleukiden wurde. Genau, und mit dieser Armee überquert Hannibal eben jetzt die Alpen. Die Frage, welchen Weg er genommen hat, das bewegt die Fantasie seit Jahrhunderten. Ich verstehe nicht ganz, wieso, weil ich es nicht so spannend finde, welchen genauen Weg er jetzt genommen hat. Aber wenn in jüngster Zeit, also in den letzten 10 Jahren, hat man das Rätsel vielleicht gelöst, dahingehend, dass man den sogenannten südlichen Weg als Marschweg Hannibals annehmen kann. Also vom Val d'Isère aus über den Col de Grimon und die Col de la Traversette, das sind eben zwei bekannte Alpenpässe, relativ im Süden. Die Indizien dafür, also das war immer eine Option, die diskutiert worden ist und man hat eben jetzt, wann war das, 2017, 18, 16, 17, 18, irgendwie so in den Dreh, gab es einen Bericht, der publiziert worden ist, der auch durch die Presse gegangen ist, der von Spiegel und Guardian und so weiter groß aufgenommen worden ist, dass man eben archäologische Indizien gefunden habe, die darauf hindeuten, dass dort eine große Armee vorbeigezogen ist. Archäologische Indizien und große Armee heißt immer alles, nämlich Tier, Dung und Kot. Und zwar in großen Ausmaßen, nämlich durch die ganzen Pferde und die Elefanten. Und das kann man natürlich sozusagen naturwissenschaftlich datieren. Und die Datierung, die dabei rausgekommen ist, ist etwa um das Jahr 200 vor Christus. Das heißt, mehr oder weniger in der Zeit, in der wir uns hier bewegen. Und seitdem gehen eine ganze Reihe von Leuten davon aus, eben, dass diese Frage geklärt ist, dass eben dieser südliche Pass derjenige ist, den er genommen hat. Das Ganze ist aber jetzt nicht einfach für Hannibal. Also du hast angesprochen, so die Witterung ist halt ein Problem, wobei es auch da Überlegungen gibt, ob die Alpenpest zu diesem Zeitpunkt vielleicht, also es ist schon gegen Ende des Jahres, also es ist eigentlich schon kalt, aber man weiß halt nicht genug über die klimatischen Veränderungen. Es gibt die Hypothese, dass die vielleicht, dass es eine klimatische Hochperiode gegeben haben soll, die überhaupt erst diese Überquerung im Winter durch eine Armee möglich gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Berichte in den Quellen, die das beschreiben, von großen Problemen, ne? Also von der Witterung, von der Kälte, von Unfällen, die die ganze Zeit passieren, wenn man mit Zehntausenden von Mann in steilen Bergpässen entlang geht. Da sind viele Leute gestorben. Es gab keltische Stämme, die Alpenstämme, die keltischen Stämme, die in den Alpen siedeln, die waren notorisch dafür, dass sie kriegerisch waren und niemanden gerne passieren ließen. Erst unter Kaiser Augustus wurden die provinzialisiert und besiegt. Der hat dann an der Corniche nördlich von Monaco hat er ein großes, das sogenannte Tropeum Alpium aufgestellt, also ein großes Siegesmonument, was kommemorieren sollte, dass er es endlich geschafft hat, die Alpenpässe so zu befrieden, dass sie halt jetzt immer friedlich überschritten werden konnten. Und das unter Augustus. Ja. Und es gibt auch diese Berichte sozusagen in den Quellen, wie Hannibal eben, das dient auch so der Mythifizierung. Ne? Also er überwindet riesige Hindernisse, um diesen taktisch brillanten Schachzug da zu machen. Unter anderem, also nicht nur feindliche Stämme und Wetter, sondern auch Steinschlag und Geröll und so weiter. Es wird beschrieben, dass man immer wieder große Felsbrocken wegsprengen musste vom Weg, indem man Spalten reingehauen hat und die mit Essig gefüllt hat und dann ein Feuer darunter angezündet hat und der Essig hat sich ausgedehnt und dann wurde eben dieser Felsbrocken gesprengt und der Weg war frei. Also ist das alles so passiert? Ja, vielleicht, ja, nein, vielleicht, man weiß es nicht, also klingt alles jetzt nicht unwahrscheinlich, ist aber eben auch Teil dieser großen Mythifizierung. Die Alpenüberquerung gelingt. Noch Ende 218 kommt er in Contagna mit seiner Armee in der Po-Ebene an, also in Oberitalien. Wahrscheinlich eben in Ligurien, aber auch nur unter Verlusten. Also es ist nicht so, dass er seine Armee da unbeschadet rüberbringt, sondern viele, viele seiner Soldaten sterben oder gehen irgendwie verloren, eben in diesen Alpenpässen. Die Elefanten scheinen alle überlebt zu haben, hilft ihm aber nicht viel, weil alle Elefanten bis auf einer sterben in den nächsten Monaten in Oberitalien an anderen Dingen. Und ja, dann ist er halt in Italien. Es wird immer so berichtet und es wird immer so populärwissenschaftlich auch dargestellt, dass das jetzt die große strategische Überraschung für die Römer ist und die sind total unvorbereitet und das ist so wie der berühmte Sichelschnitt, Frankreich-Feldzug im Zweiten Weltkrieg, ne, vollkommene Überraschung, Hilflosigkeit, bla bla bla. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Ich habe ja schon gesagt, Scipio fährt sofort, nachdem er erkannt hat, dass Hannibal entkommen ist, sieht er sofort, der geht über die Alpen, der will nach Oberitalien und er geht sofort dahin und bereitet die Verteidigung vor. Es stimmt, dass man vielleicht nicht unbedingt den genauen Zeitpunkt erwartet hat. Die römischen Armeen sind im Winterlager, aber es ist halt auch Winter. Also das ist einfach normal, dass die im Winterlager sind. Und Hannibal gelingt es, in Oberitalien einzubrechen und es gelingt ihm auch, die ersten paar Monate dort relativ unbehelligt sein zu können, ist etwas Gutes, weil seine Armee muss sich erholen und er sucht sich Verbündete in diesen oberitalischen Stämmen, die Rom noch 10, 20 Jahre vorher bekriegt hatte, findet dort auch Verbündete, kann seine Armee wieder auf Mannschaftsstärke hochbringen. Aber dass es die große taktische Überraschung ist, das halte ich einfach für übertrieben. Die Römer wussten relativ früh, was sein Plan ist. Sie haben sich darauf vorbereitet. Vielleicht haben sie sich nicht super und vollumfänglich darauf vorbereiten können und vielleicht war der genaue Zeitpunkt unbekannt. Aber sie wussten, was er macht und sie wussten, wo er rauskommt, irgendwo in Oberitalien. Also das ist dann später zu dem großen Mythos geworden, weil es sich halt dafür eignet auch. Ne? Das ist die Geschichte, der heldische Feldherr überwindet nicht nur Berge, sondern auch große Herausforderungen. Und was es ihm aber gebracht hat, naja, also die Küstenroute wäre eine Option gewesen. Er vermeidet eine Feldschlacht mit einer römischen Armee zu einem frühen Zeitpunkt außerhalb von Italiens, weil er will unbedingt nach Italien einbrechen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den er daraus gezogen hat. Aber er verliert eine Menge Leute. Er muss sich durchkämpfen durch die Alpen. Das ist kein Spaziergang im Winter. Und kommt mit einer erstmal erschöpften Armee in Oberitalien an. Und dann muss er, wie gesagt, eben, bevor diese große Phase der karthagischen Erfolge anfängt, also die nächsten 2 Jahre, muss er erstmal seine Armee ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Und das gibt natürlich vice versa auch den Römern Zeit, ihre Armee auf Vordermann zu bringen. Ja, Oberitalien hat man erstmal verloren, aber Oberitalien ist halt nicht Italien. Und man konnte sich aus römischer Sicht, müsste man jetzt nicht, sage ich mal, in Panik verfallen, nur weil Hannibal mit ein paar Elefanten da vom Berg runtergekommen ist. Es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber das ist so eine große mythologisierte Geschichte. Das reizt mich einfach, ein bisschen konträr zu sein da.
Von diesen großen historischen Gemälden mal weg zum Allgemeinen. Also das sind ja auf der karthagischen Seite einige 10.000 Soldaten. Für die Römer haben wir später auch Zahlen, die in die Hunderttausende reingehen, wenn man den ganzen Tross und so weiter noch mitrechnet. Wie versorgt man denn so eine Armee, auch wenn jetzt 19 der 20 Elefanten tot sind? Die Pferde, die Menschen, die wollen ja trotzdem noch was essen und was trinken und schlafen.
Ja, deswegen ist es, man kann natürlich sozusagen, das Klassische ist, wenn man im Feindesland ist, man lebt vom Land, das heißt, man plündert, man guckt, was auf den Feldern ist, man verschleppt Vieh und wenn Ernte gerade, wenn man zum richtigen Zeitpunkt irgendwo ankommt, so in die Erntezeit, ne, also wenn der Weizen auf den Feldern wächst oder wenn die Ernte ansteht von anderen, von Gemüse, von Obst, von anderen angebauten Dingen, dann kann man das vom Feld nehmen erstmal, ne? Also man lebt vom Land. Das heißt auch, man plündert Bauern, Gehöfte, kleine Städte und Siedlungen aus. Man klaut sich einfach, was man braucht. Das ist jetzt aber etwas, was Hannibal nicht so in dem Maße machen kann oder will, zumindest nicht in Oberitalien, weil seine Strategie von Anfang an, und die wird er durchhalten, ist es, dass er versucht, einen Keil zu treiben zwischen den Römern und ihren Verbündeten. Du hast die Zahlenstärke angesprochen. Ich mache mal einen ganz kurzen Schlenker davon weg. Der Grund, es ist nicht so, dass es nur, sagen wir, 50.000 karthagische Soldaten gegeben hätte. Es gibt natürlich mehr, ne? Aber die 50.000, das sind die mit, sagen wir mal, mit denen Hannibal aufbricht. Und will sozusagen in Italien einbrechen. Rom ist in Italien zu diesem Zeitpunkt natürlich die dominierende Macht, schon seit langem. Und Rom hat es geschafft, aber im Laufe der Jahrhunderte seine Macht nicht nur zu etablieren als eine Art von reinem Eroberer, der dann die anderen italischen Völker unterdrückt. So, glaube ich, hat sich Hannibal das ein bisschen vorgestellt, sondern Rom hat ein System erschaffen, was auf einen einigermaßen Ausgleich und eine Beteiligung der unterworfenen Völker und Stadtstaaten an dem römischen Reich, an römischen Gewinnen möglich macht. Das sogenannte Bundesgenossensystem. Ich glaube, wir hatten auch schon mal ganz kurz in einer anderen Folge darüber gesprochen. Das Bundesgenossensystem ist einfach vor allem ein militärisches. Also wenn Rom andere Stadtstaaten in Italien erobert hat, gab verschiedene. Am Anfang hat man sie annektiert, ne? Also man hat sich einfach das Territorium einverleibt. Die Leute wurden alle Römer und fertig. Man ist aber dann, das war vor allem im Latium der Fall, man ist aber dann, je weiter man ausgegriffen hat, desto mehr ist man dazu übergegangen, diese eroberten Völker nicht mehr zu romanisieren, im Sinne von sie zu Römern zu erklären und zu annektieren, sondern man hat ihnen einen Friedensvertrag aufgezwungen, also man hat sie besiegt, die haben kapituliert und dann hat man sie zu Verbündeten gemacht. Das heißt, diese Stadtstaaten durften keine eigene Außenpolitik mehr betreiben, sie hatten nur noch einen einzigen Vertrag, sozusagen außenpolitisch, nämlich ein 100% Bündnis mit Rom, wurden aber im Inneren relativ in Ruhe gelassen. Also die Römer haben eigentlich auch später in der Republik, also selten rein regiert, wirklich auf die Mikroebene. Und das haben wir mit mehreren Dutzenden und Hunderten Stadtstaaten gemacht. Die hatten alle nichts mit untereinander zu tun, sondern sie hatten alle diese Bündnisse, die auf Rom ausgerichtet waren. Das waren die Socii, die Bundesgenossen. Und die Verpflicht, und gleichzeitig ist man aber dazu übergegangen, dass man relativ liberal mit dem römischen Bürgerrecht und mit Vorstufen des römischen Bürgerrechts umgegangen ist, vor allem was die Eliten anging. Das heißt, man hat sie militärisch unterworfen, man hat sie außenpolitisch an Rom gebunden und man hat die Eliten dieser ehemaligen Feinde stärker auch kulturell an Rom gebunden, indem man sie gefördert hat. Man hat ihnen teilweise das römische Bürgerrecht verliehen. Dann konnten sie Römerinnen heiraten und Römer heiraten und dann sind die so zusammengewachsen. Und im Kriegsfall konnte Rom eben dann nicht nur auf seine eigenen Bürger zählen, musste aber auch keine Söldner anheuern, sondern diese ganzen Socii waren verpflichtet, Soldaten zu stellen, zu mustern jedes Jahr. Und das war ein System, sie wurden genauso ausgebildet wie die römischen Legionäre, sie haben genauso organisiert gekämpft wie die römischen Legionäre. Und eine typische konsularische Armee bestand aus zwei römischen Legionen und zwei bundesgenössischen, man nennt sie Alae, aber es sind im Kern sind es Spiegel, also sind es auch Legionen. Und diese Bundesgenossen wurden anteilsmäßig an Beute und Erfolgen beteiligt. Also es wird nachher zu Problemen führen im ersten Jahrhundert, weil es halt auf Dauer nicht egalitär ist, aber zu dem Zeitpunkt ist es halt, sind noch alle zufrieden damit. Und dieses Bundesgenossensystem ermöglicht erst diese Zahlen, die wir kennen. Also Polybios schreibt, gibt genaue Zahlenangaben an für die punischen Kriege. Rom kann hunderttausende Soldaten stellen. Und was Rom vor allem hat, was Karthago nicht hat und was vor allem Hannibal nicht hat, der in Italien sich auch, ihm gelingt es in Italien einzubrechen, aber in Spanien sind Römer und zur See kann man nicht viel machen, also ist Hannibal in Italien auch ein bisschen isoliert. Und es ist nicht so einfach, ihm Verstärkungen zuzuführen. Er muss Verbündete in den oberitalischen keltischen Stämmen oder später im Süden finden. Er findet auch Verbündete, aber die können ihm nie genug Truppen stellen, um mit Rom drum Gleichschritt zu halten. Und vielleicht nur vorweggreifend ein Beispiel. Die Schlacht von Cannae ist ja sozusagen die große Katastrophe der Römer. 80.000 Mann wurden von den Römern ins Feld geführt. Laut Polybius wurden 70.000 massakriert. Also enorme Verluste. Und jeder andere Staat hätte da kapituliert, einfach weil man nicht weitermachen könnte. Aber was macht Rom? Rom macht überhaupt nicht. Rom ignoriert das. Im Jahr nach Cannae, ein Jahr später, bei Cannae haben 8 römische Legionen gekämpft. Im Jahr nach Cannae, 215, waren 12 Legionen im Feld, mehr als vor Cannae. Im Jahr 214 waren 18 Legionen im Feld und im Jahr 213 waren 22 Legionen im Feld. Die Römer konnten dieses Bundesgenossensystem mobilisieren, um diese Verluste auszugleichen und ihre Armeegröße zu erhöhen, auf eine Art und Weise, mit der Hannibal überhaupt nicht mithalten konnte. Und das ging, weil das System etabliert war. Es gab bestimmte Regeln und Systeme, man konnte es versorgen. Und das waren alles Probleme, die Hannibal hatte, die Römer aber nicht hatten. Hannibal war darauf angewiesen, Verbündete zu finden, die ihm Soldaten und Lebensmittel stellen. Und davon war er immer abhängig und das erklärt auch ein bisschen, das ist ein großer Teil seines Scheiterns nachher, dass es eben nicht gelingt. Er will es machen, er will einen Keil zwischen Rom und seinen Bundesgenossen treiben, aber es gelingt ihm nicht. Und das ist dann, wenn man so will, ultimativ auch der Grund, wieso seine Kriegsstrategie nicht klappt, weil ihm das eben nicht gelingt. Und obwohl es am Anfang gut aussieht, also wie gesagt, diese große Phase karthagischer Erfolge von 218 bis 216, das sind mit die berühmtesten Schlachten aus der Antike, die auch große Wirkungen sozusagen nach der Antike entfaltet haben. Wir haben vor allem eben die Schlacht an der Trebia, das ist ein Fluss, ein Hinterhalt, wo es den Karthagern gelingt, die Römer einzukesseln. Angeblich sollen von über 40.000 Römern nur 10.000 überlebt haben. Das ist auch übrigens das erste und einzige Mal, dass die Elefanten wirklich eine Rolle spielen, weil sie da noch leben. Die Schlacht findet im Dezember 218 statt, also recht kurz nachdem er Oberitalien angekommen ist. Danach sterben die Elefanten alle weg und sie spielen keine Rolle mehr. 217 haben wir die sogenannte Schlacht am Trasimenischen See, wo es eben, also in Trukien, in der Toskana, zwei römische konsularische Heere, die unabhängig voneinander operieren. Hannibal macht genau das gleiche, wie Napoleon später machen sollte. Er will den Gegner einzeln schlagen, bevor sie sich versammeln können. Also er will eine Armee zum Gefecht provozieren und sie dann vernichten, hoffentlich, bevor diese beiden konsularischen Heere zusammen operieren. Und ein Konsul, Gaius Flaminius, schnappt nach dem Köder, den Hannibal ausgelegt hat. Geht ein bisschen auch, weil es sind halt auch Römer, in der Frühzeit agieren sie manchmal ein bisschen unvorsichtig. Flaminius zieht durch das italische Gebiet, man ist ja bei sich zu Hause, er schickt keine Kundschafter aus, er lässt nicht aufklären. Hannibal kennt sich nicht aus, er muss die ganze Zeit Aufklärer und Kundschafter ausschicken und macht das und benutzt das dann eben auch. Und er sieht, da kommt eine Armee und der Weg hin zu Karthago, die römische Armee weiß offensichtlich nicht, wo die Karthager sind. Und Hannibal entscheidet sich, einen Hinterhalt zu legen. Der Trasimenische See ist halt so ein kleiner See. Und an der Nordküste dieses Sees gibt es eine Anhöhe und eine kleine Straße führt eben die Römer benutzt haben, führt zwischen dem Seeufer und dieser Anhöhe entlang. Und Hannibal versteckt jetzt seine Armee auf dieser Anhöhe und in dem Moment, wo die Römer vorbeimarschieren, überfällt er sie. Ne, so typische Hinterhaltstaktiken, man kesselt sie vorne und hinten ein. Man drängt sie dann von der Anhöhe kommend in Richtung See und man massakriert wieder alle. Also auch hier wieder angeblich von 15.000 Soldaten, die eben in dieser konsularischen Armee waren, sollen nur ein paar Tausend überlebt haben. Und das ist auch das erste Mal, dass Hannibal, wo man greifen kann, wie er vorgehen will. Er lässt nämlich jetzt die Kriegsgefangenen, die er hat, behandelt er unterschiedlich. Die Römer werden behalten. die Soki, also die kriegsgefangenen Verbündeten der Römer, lässt er frei, ohne Lösegeld zu verlangen, behandelt sie gut, schickt sie wieder in ihre Heimatgemeinden wieder und sagt, ja, sagt euren Landsleuten Bescheid, ich habe kein Problem mit den römischen Verbündeten, ich habe nur ein Problem mit Rom. Rom hat uns angegriffen, so wie es euch auch angegriffen hat. Das heißt, er versucht eben diplomatisch einen Keil zwischen Rom und die Verbündeten zu schlagen. Gleichzeitig aber ist er darauf angewiesen, eben, er muss seine Armee irgendwie versorgen. Er hat ja keine funktionierende Nachschub. Das heißt, er muss auch das Land, durch das er zieht, plündern. Das kann gar nicht anders funktionieren. Er muss Lebensmittel beschaffen. Er lässt aber auch Städte und andere Sachen ausplündern. Und zwar tut er das auch in Etrurien oder Umbrien, wo er gerade eben im Umfeld vom Trasimenischen See unterwegs ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass gerade dort die Bundesgenossen, die dort siedeln, sich nicht auf seine Seite schlagen, weil sie sehen nur, wie die Karthager kommen und ihn alles wegnehmen. Also das heißt, seine Absicht ist klar, aber der Effekt seiner reinen Präsenz, militärisch gesehen, konterkariert das Ganze so ein bisschen. Die Römer lassen sich, muss man auch dazu sagen, am Anfang ein bisschen verunsichern von diesen Niederlagen. Man sollte denken, die sind aus dem ersten Punischen Krieg Niederlagen gewohnt, aber das ist halt für einen Römer halt immer erstmal eine schwierige Situation, wenn man nicht einen Krieg gewinnt oder eine Schlacht gewinnt. Man verfällt aber nicht in Panik, sondern man macht etwas, was man früher auch gelegentlich schon mal gemacht hat, nach der Schlacht am Trasimenischen See, nämlich man ernennt einen Diktator. Ein Diktator ist jetzt nicht ein Tyrann, also ist nicht ein Saddam Hussein oder ein Kim Jong-un oder so, sondern Diktator ist quasi die Diktatur ist ein Ausnahmeamt, das ist institutionell eingebunden. Es gibt Regeln dafür. Ein Diktator haben die Römer vor allem in der Frühzeit ihrer Expansion immer dann einberufen, wenn es gerade Krisen gab, die man meistern musste, relativ schnell und effektiv, und wo das normale politische System mit gleichberechtigten Beamten an der Spitze, wo das nicht so gut funktioniert hat. Ein Diktator konnte dann berufen werden, und der hatte für die Zeit seiner Amtsführung uneingeschränkte Gewalt. Er konnte alleine den Staat kontrollieren. Er konnte diktieren, was gemacht werden soll. Deswegen Diktator. Und er hatte einen Untergebenen, den man den Magister Equitum nannte, also seinen Befehlshaber der Reiterei. Aber der Witz an diesem Amt war eben, dass es zeitlich begrenzt war. Es dauerte höchstens maximal 6 Monate oder so lange, wie die Krise dauerte, aber maximal 6 Monate. Das heißt, wenn die Krise nach 2 Monaten erledigt war, trat der Diktator wieder zurück. Das stereotypische, mythisiert Paradebeispiel ist Cincinnatus, nach dem Cincinnati benannt ist, ein römischer Aristokrat, der eben in der Frühzeit Roms, er war so ein guter Senator, er war auf seinem Landgut und hat noch selbst seinen Acker gepflügt, wie ein guter Römer das tun sollte. Und der Staat hatte Probleme, also kommen die Senatoren zu ihm raus auf sein Feld und bitten ihn, Diktator zu werden. Und sagt, ach, na gut, lässt seinen Pflug stehen, zieht mit der Armee in die Schlacht, gewinnt die Schlacht irgendwie, und 2 Wochen später entlässt er wieder alle nach Hause, geht wieder an seinen Pflug und pflügt seinen Acker weiter. Also jemand, der sich dem Staat zur Verfügung stellt und dann sofort wieder zurücktritt in diese Reihe der gleichberechtigten Senatoren und der eben alles sozusagen nur aus Pflichtbewusstsein gegenüber der Respublika macht. Das ist so das Bild des Diktators in Rom zu diesem Zeitpunkt. Man beruft eben jetzt einen Mann namens Quintus Fabius Maximus zum Diktator. Der wird später den Beinamen Cunctator erhalten, der Zauderer. Das liegt an der Strategie, die er fährt. Maximus entscheidet sich, Hannibal die Schlacht zu verweigern. Er lässt Städte, die auf dem Weg von Hannibal liegen, evakuieren. Er lässt Brücken zerstören. Er lässt Felder verwüsten und die Ernten, wenn sie nicht eingebracht werden können, lässt er sie vernichten. Also im Grunde eine Strategie der verbrannten Erde. Er will Hannibal ins Leere laufen lassen, ohne ihn zur Schlacht zu stellen, und eben dadurch, dass Hannibal dann gezwungen wird, durch ein verwüstetes Gelände zu marschieren, will er eben auch seinen Nachschub erschöpfen und Hannibal eben dadurch sozusagen klein kriegen. Das ist natürlich eine Taktik, die eher auf Zeit ausgerichtet ist und die unter dem Eindruck entstanden ist, dass man eben gerade 2 große Schlachten verloren hat. Das ist aus heutiger Sicht und aus militärischer Sicht sehr effektiv, aber es widerstrebt ein bisschen dem römischen Naturell. Also ein Cunctator als Beiname ist nicht positiv gemeint. Der Zauderer, der Zögerer, das ist negativ. Und sein Reiterführer, sein Magister Equitum, widerstrebt dem Ganzen auch so ein bisschen. Der versucht, der exponiert sich, der wird mit so einem semi-unabhängigen Kommando betraut, macht aber, was er will. Er fordert Hannibal heraus zu einer Schlacht, verliert die noch einmal und dann erkennt man so ein bisschen, okay, wir lassen Fabius Maximus jetzt erstmal machen. Für 6 Monate, für die Dauer eben dieser Diktatur, ist das die römische Strategie. Aber das ist etwas, was die Römer zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Dauer machen wollen einfach. Das heißt, das Jahr 216 bricht heran. Wir haben am 1. Januar den Amtsantritt der neuen Konsuln, Lucius Aemilius Paulus und Gaius Terentius Varro. Und sie werden sozusagen vom Senat explizit mit dem Auftrag bestellt, Hannibal zu stellen und zu schlagen. Das heißt, man verabschiedet sich bewusst von dieser fabischen Strategie, so nennt man das, und geht wieder über eben zu der, ne, man sucht die Entscheidungsschlacht und den Sieg in Italien. Das Ganze führt dann zu der eben schon erwähnten Schlacht bei Cannae. Cannae ist ein Ort Apulien, also in Süditalien. Und hier treffen eben beide Armeen aufeinander. Wir haben auf der römischen Seite 8 Legionen. Und wenn ich sage 8 Legionen, das wird ja immer mit den Bundesgenossen gespiegelt. Das heißt 8 Legionen plus 8 Ale. Das heißt, man hat insgesamt vielleicht 70.000 Infanterie und 6.000, 7.000 Kavallerie, sowas in der Richtung. Es ist halt nicht immer, man weiß halt nicht, ob die Truppen alle auf Sollstärke sind. Aber 70.000 bis 80.000 Mann auf römischer Seite ist eine gute Vermutung. Hannibal ist wesentlich unterlegen. Hannibal hat insgesamt wahrscheinlich um die 50.000 Soldaten unter seiner Kontrolle. Seine Kavallerie ist allerdings wesentlich stärker als die römische Kavallerie. Römer sind einfach traditionell kein großes Reitervolk. Kavallerie in der Republik ist immer ein Problem. Die sind nicht schwer ausgerüstet, die sind nicht schlagkräftig, das sind mehr Aufklärer und Plänkler als sonst etwas. Wohingegen Hannibal den großen Vorteil hat, dass er seine 2 verschiedene Kavallerien hat. Er hat seine numidische leichte Kavallerie, also ein verbündeter Staat in Nordafrika, die berühmt waren für ihre Expertise als Reiter. Und er hat aber gleichzeitig auch karthagische schwere Kavallerie, die er einsetzen kann. Die beiden Heere, das ist jetzt sozusagen die eine Schlacht, wo ich vielleicht ein bisschen genau darauf eingehe, einfach weil sie so bekannt geworden ist. Cannae ist so die große antike Schlacht. Wenn man eine kennt, dann kennt man die. Und das liegt eben auch daran, was passiert ist. Es ist das Meisterbeispiel in der Antike für das, was man eine Umfassungsschlacht nennt. Oder auch, um mit Clausewitz zu sprechen, eine Vernichtungsschlacht nennt. Und es ist um das jetzt moralisch zu werten, aber ein grandioser militärischer Erfolg für Karthago, einfach so schlimm. Also um in der römischen Geschichte eine Niederlage zu finden, die so schlimm ist, muss man ein paar Jahrhunderte in die Zukunft gehen, in die Spätantike. Adrianopel kommt daran. Ansonsten gibt es nicht so viele, so schwarze Tage für Rom wie Cannae. Wir wissen übrigens auch nicht genau, wann Cannae stattgefunden hat. Die Vermutungen sind alle, dass es so im Juli 216 stattgefunden hat, aber ein genaues Datum ist nicht überliefert und wir kriegen es auch nicht verlässlich rekonstruiert, genau. Was ist jetzt das Besondere an der Schlacht? Die Strategie, die Taktik, die Hannibal wählt. Die Römer stellen ihre Armee konventionell auf. Das heißt, bei den Römern immer die Legionen, also die schwer bewaffnete Infanterie im Zentrum. Links und rechts daneben die Ale, die mittel- bis schwer bewaffneten Bundesgenossen. Und an den Flügeln die Kavallerie, die, wie gesagt, nicht wirklich schlagkräftig sind und nicht als Offensivarm irgendwie verwendet werden. Kavallerie ist da, um eben Geplänkel, das Plänklertruppen, um eben die Aufstellung der eigenen Armee abzuschirmen, solange die noch manövriert. Und wenn der Gegner auf der Flucht ist, kann man mit der Kavallerie nachsetzen und halt eben Leute auf der Flucht töten. Die Römer machen aber einen Fehler sozusagen aus heutiger Sicht, also man ist natürlich jetzt einfach zu sagen, ex post, aber einen Fehler aus militärischer Sicht, nämlich die Aufstellung ist extrem tief. Die Römer haben fast doppelt so viel Infanterie wie die Karthager. Das heißt, sie könnten eigentlich ihre Front, also man muss sich das ja vorstellen, die Armeen, also die Truppen sind immer in kleineren Einheiten aufgestellt, aber es ist eine kontinuierliche Front, die über mehrere hundert Meter verläuft. Je mehr Einheiten man hat, desto länger ist diese Front, desto breiter ist sie. Die Römer haben doppelt so viel Infanterie wie die Karthager. Das heißt, sie hätten die karthagische Infanterie überflügeln können. Ihre Front ist breiter aufgestellt als die der Karthager. Die Römer machen aber das genaue Gegenteil. Sie wählen eine tiefe Staffelung. Das heißt, sie stellen anstelle, was weiß ich, glaube 24 Mann tiefer, also anstelle, dass sie die Front aufbreiten, sie schmälern ihre Front und sie machen sie tiefer. Wieso ist halt eine gute Frage. Es ist zu dem Zeitpunkt, das ist vielleicht auch ein Punkt, der berücksichtigt werden muss, zu dem Zeitpunkt, das ist nicht die römische Armee von Caesar. Also es ist nicht die römische Armee der Kaiserzeit. Wir haben, die Organisation ist anders. Wir haben zum Beispiel die Kohorte noch nicht als taktische Einheit. Die Bewaffnung dieser Zeit ist anders. Wir haben drei unterschiedliche Bewaffnungsarten in jeder Legion. Also es gibt die ganz leicht bewaffneten Plänkler, die nur so Wurfspeere haben. Es gibt leichte Infanterie, die Hastati. Es gibt die klassische schwere Infanterie, die Principes. Und es gibt so eine Art von Reserve, die sogenannten Triarii, die anders bewaffnet sind und weniger sind und älter sind. Also das ist sozusagen die Eliteeinheit. Aber das heißt, jede Legion hat unterschiedliche bewaffnete Kategorien. Sie sind alle einzeln organisiert. In Einheiten, die man Manipel nennt, also so 120 bis 160 Mann, das ist keine, also die Manövrierfähigkeit dieser Armee ist noch nicht die, die später Caesar haben wird, ne, mit dem Kohortensystem. Das ist tatsächlich etwas, was hier nur sehr rudimentär entwickelt ist, was später übrigens in Spanien auch nochmal eine Rolle spielt, aber es ist eine andere Armee. Sie ist weniger flexibel, sie kann weniger gut manövrieren. Sie kämpft in vielerlei Hinsicht fast noch so quasi phalanxartig. Also nicht von der Bewaffnung her, aber sie kämpft als ein solider Block. Nicht flexibel organisierte Einheiten mit Reserve zum Beispiel. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, wieso man sie so tief gestaffelt hat. Man hat das auch in Phalanxschlachten in der griechischen Zeit. Je tiefer diese Schlachtlinie ist, desto stabiler ist sie. Ganz einfach, weil der Mann, der ganz vorne steht und das aushalten muss, weiß, hinter ihm stehen 24 Leute. Das heißt nicht nur, das ist nicht nur ein moralischer Vorteil, ne? Ich bin nicht alleine, sondern hinter mir sind Leute, sondern es ist auch ganz physisch, der kann sich nicht einfach umdrehen und weglaufen, weil hinter ihm stehen 24 Leute. Und diese tiefen Staffelungen sind etwas, was wir beobachten können in der antiken Kriegsführung, in der klassischen griechischen Zeit, im Hellenismus. Diese Tiefe soll eben die Reihe stabilisieren. Also sie soll sie besonders stark machen. Das ist wahrscheinlich das, was die Römer machen wollen. Aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist ein Fehler. Es wäre deutlich besser gewesen, man hätte die katarische Linie überflügeln können mit einer normalen Tiefgestaffelung, mit einer normalen Tiefstaffelung. Der eigentliche Witz kommt aber auf der katharischen Seite. Hannibal stellt seine Linie anders auf, ganz anders als die Römer. Und zwar setzt er bewusst seine eher schwache Infanterie, die verbündeten keltischen und italischen Soldaten, setzt er ins Zentrum. Und seine eigene gute Elite-Infanterie, die Leute, die in Spanien schon Veteranen gewesen seien, die Punier, die dort das Reich erobert haben, die setzt er an die Flügel. Und er lässt aber gleichzeitig, lässt er seine Armee keine gerade Front formen, sondern einen Halbmond, der konvex ausgerichtet ist. Das heißt, eine Wölbung hin zu den Römern. Mit den eher schwachen Truppen an der Spitze, mit den starken Truppen an den Seiten und an den Flügeln lässt er die Kavallerie aufstellen. Die Kavallerie ist aber auch anders aufgestellt. Er verschiebt nämlich die Gewichtung. Er macht seinen linken Flügel extrem stark. Hier steht die beste und die meiste und die schwerste Kavallerie. Der rechte Flügel ist normal. Bisschen weniger als normal vielleicht, aber der linke Kavallerieflügel ist sehr, sehr stark. Das ist ein bisschen so, also man nennt es manchmal eine schiefe Schlachtordnung, das geht nochmal zurück auf griechische Militärgeschichte. Und das sind eben die Aufstellungen. Die Schlacht beginnt mit, so wie sie immer beginnt, mit einem römischen Angriff. Das heißt, die römischen Legionäre drängen so gegen diese vorgewölbte karthagische Front. Und es passiert genau das, womit Hannibal gerechnet hat. Seine eher schwache Infanterie wird zurückgedrängt. Das heißt, die Römer greifen an, sodass aus dieser vorgewölbten Beule entsteht eine Bucht. Also man drängt sie rein und der Bogen verändert sich von konvex zu konkav. Und in dem Moment, wo die Legionäre weiterhin kämpfen, und sie haben Erfolg, weil sie sind besser ausgerüstet, sie sind schwerer, sie sind römische Soldaten, gute Soldaten, sie drängen halt das Zentrum von Hannibal immer weiter zurück und damit besiegen sie ihr eigenes Schicksal. Weil je weiter sie das Zentrum zurückdrängen, desto tiefer stoßen sie selbst in einen Kessel vor. An den Seiten stehen ja die starken karthagischen Einheiten. Das heißt, je weiter die Römer vorrücken, desto mehr werden sie umzingelt. Sie lassen sich selbst umzingelt. Und an den Flanken stehen eben jetzt die starken karthagischen Einheiten und beginnen sie von den Seiten her anzugreifen. Gleichzeitig beginnt Hannibal Kavallerieangriffe. Sein extrem starker linker Flügel schlägt die römische Kavallerie quasi sofort wirft sie vom Feld. Das heißt, die ist ausgeschaltet. Auf der rechten Seite kämpfen sein rechter Kavallerieflügel gegen die Römer. Das ist erstmal so normal. Das dauert eine Weile. Der linke Kavallerieflügel, der ja jetzt frei ist, reitet hinter die römische Front. Also reitet einmal die gesamte römische Front hinter ihnen ab, fällt der römischen Kavallerie auf dem rechten Flügel in den Rücken. Und dann haben wir halt das Phänomen, die römischen Infanteristen stoßen immer tiefer in diesen Kessel vor. Sie sind schon an drei Seiten umzingelt. Die karthagische Kavallerie ist vollkommen frei, es gibt keinen Gegner für sie mehr. Und was macht sie? Sie stellt sich neu auf und sie fällt der römischen Infanterie in den Rücken. Das heißt, die Römer sind jetzt tatsächlich in einem Kessel, würde man sagen. Und sie sind von allen Seiten umzingelt. Und das ist ein Problem, also das ist ein gravierendes Problem in mehreren Hinsichten. Vor allem auch, weil der Druck immer größer wird. Sie werden immer auf immer engerem Raum zusammengepfercht. Und sie verlieren jegliche Fähigkeit zum Manöver. Sie können sich nicht wehren. Es wird berichtet, das ist natürlich kein bisschen ausgeschmeckt, aber es wird berichtet, dass sie sich noch nicht mal mehr bewegen können. Also sie stehen wirklich so wie in einer, ich denke manchmal zurück vor ein paar Jahren, wo war das in Duisburg, glaube ich, Duisburg-Essen, irgendwie sowas, die Love Parade, dieses schreckliche Unglück, wo es zu einer Massenpanik kam und so viele Leute gestorben sind bei der Love Parade. So muss man sich das vorstellen. Es gibt immer wieder so Momente, wenn große Menschenmassen in Panik geraten oder in Liverpool gab es ja auch im Fußballstadion dieses Unglück mit vielen Toten. Wenn Leute in Panik geraten und sie drängen immer mehr Leute auf einen immer geringeren Platz zusammen und sie kommen nicht weg davon, das ist immer eine Katastrophe. Man kann sich nicht bewegen, man kann nicht nur sich nicht wehren, man hat keinen Raum mehr, um mit dem Schwert und dem Schild irgendwie zu kämpfen, sondern allein durch den physischen Druck von zehntausenden Menschen auf einen, man erstickt im Stehen, ne? Oder man wird zertrampelt. Und das ist genau das, was passiert ist bei Cannae. Wie gesagt, 70 von 80.000 Römern wurden getötet. Die anderen wurden gefangen genommen. Es überleben nur ganz, also es kommen nur ganz, ganz wenige versprengte Überlebende entkommen und können nach Rom zurückkehren. Ein Konsul, Aemilius Paulus, wird getötet. Der andere, Terentius Varro, kann nach Rom fliehen. Terentius Varro kann fliehen, gemeinsam übrigens mit Scipio Africanus, also mit dem Sohn des Scipio, den wir schon kennengelernt haben, mit dem späteren Hannibal-Besieger. Der hat an dieser Schlacht teilgenommen und überlebt sehr knapp. Karthago verliert quasi, also sehr wenige Leute, nicht keine, aber so vielleicht 5.000, 6.000 Soldaten, das sind so die Zahlen, die genannt werden. Das heißt enorm wenige Verlustrate von 10-1, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, weil eben, wie gesagt, die meisten Opfer bei antiken Schlachten gibt es immer in dem Moment, wo eine Formation und wo entweder eine Flucht oder halt eben meine Manövrierfähigkeit und die kompakte Formation nicht mehr gegeben ist. Dann sterben viele Menschen und deswegen gehen diese Verlustzahlen manchmal so gravierend auseinander. Das ist nicht per se unmöglich, ne? Vielleicht nicht genau stimmend, aber es ist nicht unmöglich. In der Tendenz ist es schon richtig. Und genau, Cannae ist halt wirklich so ein Fanal für Rom. In Rom bricht Panik aus. Aber Panik, die unterschiedliche Facetten hat. Das Interessante ist, Rom also gerät wirklich für einen Moment in komplette Panik. Da kommen halt so ein paar versprengte Flüchtlinge, die Nachricht erreicht Rom und es wird beschrieben, die Leute laufen durch die Stadt und wissen nicht, was los ist. Alle schreien und sind verzweifelt und beten und so weiter. Es wird sogar erwähnt, dass die Römer ich glaube, es kommt nur zweimal insgesamt vor in ihrer Geschichte, dass es einmal davon, dass die Römer Menschenopfer darbringen, indem sie mehrere Menschenpaare, unter anderem zwei Gallier, lebendig vergraben. Das ist etwa, also das zeigt sozusagen die äußerste religiöse Not, in der man sich wähnt. Gleichzeitig ist es aber immer noch Rom und diese Panik hält dann nicht lange an. Und man berappelt sich irgendwann. Terentius Varro, der überlebende Konsul, wurde in Rom aufgenommen und es gibt so viele Berichte, die sagen, also er war der Befehlshaber an dem Tag. Er ist eigentlich schuld an Cannae, aber man bestraft ihn nicht etwa. Und in Karthago ist es ja so, dass erfolglose Feldherren halt mit Kreuzigung bestraft wurden traditionell. In Rom hat man jetzt irgendwie als einzigen Überlebenden den verantwortlich dieser Katastrophe. Und was macht man? Man spricht ihm einen öffentlichen Dank aus. Er wird in Rom gefeiert und mit Freuden aufgenommen. Wieso? Weil er zurückgekehrt ist, weil er die Sache des Staates nicht aufgegeben hat. Dafür zollt man ihm Anerkennung. Er kommt zurück und sagt, ich bin immer noch Konsul, wir sind immer noch Rom, wir kämpfen weiter. Und das ist genau das, was sie machen. Und man beginnt eben jetzt sozusagen quasi sofort mit der Rekonstruktion der Armee und mit der Aufstellung neuer Armeen. Es gibt einen Moment der Panik, aber man berappelt sich. Und die Römer, ich habe ja vorhin gesagt, sie hatten dann im Jahr drauf, haben sie schon wieder 12 Legionen. danach 18, 22 und immer mehr. Man macht es halt auch, indem man, es ist eine Notsituation, das ist ganz klar. Das heißt, man rekrutiert auch Kriminelle, man rekrutiert auch Sklaven, denen man die Freiheit verspricht, was eigentlich nicht üblich war, dass Sklaven gedient haben. Und man rekrutiert Arme. Das ist, wir haben ja immer noch ein Milizheer, das heißt, die Soldaten stellen ihre eigene Ausrüstung. Das heißt, es erfordert ein gewisses Grundvermögen, um Soldat werden zu dürfen. Und diejenigen, die darunter, die das Vermögen nicht erbringen können, um ihre eigene Ausrüstung zu stellen, werden nicht rekrutiert, normalerweise. Jetzt rekrutiert man sie doch, weil man eben jeden Mann braucht. Also das ist auch Teil des Erfolges, wie sie diese Armee rekonstruieren könnten, indem sie einfach jeden nehmen, der irgendwie ein Schwert in der Hand halten kann und es gelingt. Auf der anderen Seite wird es auch begünstigt sozusagen, diese römische Erholung wird auch begünstigt von der Situation, in der Hannibal sich befindet. Hannibal hat den größten Erfolg seiner Karriere gerade eingefahren. Er hat Rom vernichtet und jeder muss jetzt die gleiche Erfahrung machen wie ein paar Jahrzehnte vorhin Pyrrhos von Epiros, der auch jede Schlacht gewonnen hat, aber den Krieg verloren hat. Ich würde das wirklich so sagen, jede andere Stadtstaat, jede andere Politik in der Antike hätte nach so einer Niederlage Friedensvertrag genommen und egal was. Ne? Also Hauptsache Krieg hört auf. Die Römer nicht. Bietet Friedensverhandlungen an, der Senat schickt seine Gesandten zum Teufel. Die Römer weigern sich einfach aufzugeben. Sie machen weiter. Und das ist die Situation, in der Hannibal ist. Es gibt dann gleichzeitig sozusagen, also nach Cannae zieht Hannibal, kann er halt, ganz Italien steht ihm offen, er kann hingehen, wo er will mit seiner Armee und er zieht ein bisschen umher. Er nähert sich Rom an und greift es aber nicht an. Das ist auch eine seiner Entscheidungen, die sozusagen, wo sich dann später die Fantasie der Nachwelt daran entzündet hat. Wieso ist er nicht gleich auf Rom marschiert und hat die Stadt Rom erobert oder belagert und dann wäre der Krieg vorbei gewesen, dann hätte er gewonnen. Das ist auch eine Frage, die man sich in der Antike schon gestellt hat. Bis hin dazu, dass es bei Livius, glaube ich, eine Überlieferung gibt, dass ein berühmtes Zitat, dass einer seiner Offiziere, der ihn darauf gedrängt hat, jetzt gegen Rom zu marschieren und die Stadt zu erobern, und Hannibal hat das aber verweigert und dann habe dieser Offizier, ein Mann namens Maharbal, gesagt, du weißt zu siegen, Hannibal, aber den Sieg zu nutzen weißt du nicht. Vincerescis Victoria Udinescis. Das ist ein schönes Wort. Das ist, ob es historisch oder nicht, ob es historisch ist oder nicht, kann keiner mit Sicherheit behaupten. Aber wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut erfunden. Aber es zeigt, dass man auch in der Antike sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was wäre denn jetzt passiert, wenn Hannibal die Stadt erobert hätte? Wieso hat er es nicht gemacht? Wieso hat er es nicht belagert? Wieso nicht? Er war nicht in der Position, es zu machen. Er hatte, müssen wir mal zurückdenken, bei Cannae hatte er 40.000 Soldaten und seine Kavallerie. Kavallerie bei Belagerung kann man vergessen, die bringt nichts. Von seinen 40.000 Soldaten hat er 5.000, 6.000 verloren. Mit, sagen wir mal, im besten Fall 35.000 Mann belagert man nicht eine Stadt wie Rom, die so viele, die so auch zu diesem Zeitpunkt schon so groß ist und vor allem nicht in der Situation, in der Hannibal ist. Er hat immer noch keinen sicheren Nachschub. Keine Versorgung mit Lebensmitteln. Er hat keine Belagerungsmaschinen dabei. Die müsste er erst anfertigen. Das dauert. Es gibt immer noch römische Einheiten in Italien, auch wenn es nicht mehr die großen konsularischen Armeen sind. Aber es gibt immer noch römische Einheiten, die sich sammeln. Unter anderem Überlebende von seinen früheren Schlachten. Und eine Belagerung wäre langwierig gewesen, weil ohne Belagerungsmaschinen. Er hätte sich wahrscheinlich nicht versorgen können und er hatte einfach nicht genug, würde ich sagen, genug Mann, um eine Stadt wie Rom selbst zu diesem Zeitpunkt nach Cannae erfolgreich zu belagern. Das heißt, er macht das einzig Richtige, er tut's nicht. Er bietet Friedensverhandlungen an mit Rom. Er hätte, sagen wir mal, aus seiner Sicht kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sich gedacht hat, ja, die müssen da jetzt mitmachen, aber sie machen halt nicht mit. Und Hannibal verfolgt dann wieder die gleiche. Das Einzige, was er halt wirklich tatsächlich als Positives davon herausziehen kann, außerhalb der Tatsache, dass er die Schlacht gewonnen hat, er lässt wiederum die Bundesgenossen frei, um zu zeigen, dass er kein Problem mit denen hat. Und diesmal verfängt seine Strategie. Es gibt eine Reihe von Städten, vor allem in Süditalien, die jetzt eben aus dem Bundesgenossenverband ausscheren und sich auf seine Seite schlagen, allen voran das wichtigste Capua, die zweitgrößte Stadt Italiens zu diesem Zeitpunkt, aber auch Städte wie Tarent und Metapont und Turi, alles im Süden, Syrakus auch, ein bisschen später, also jetzt nicht sofort nach der Schlacht, aber ein paar Jahre später Syrakus. Also alles im Süden gelingt es ihm tatsächlich, einen Teil des Südens herauszulösen aus diesem Bundesgenossenverband. Und damit hat er jetzt im Süden eine Basis, wo er ein bisschen besser operieren kann. Das ist tatsächlich der Vorteil. Allerdings, das Bundesgenossensystem in Mittelitalien hält. die Umbrien, Etrurien, Latium und so weiter, bleibt bei Rom, wird in den nächsten Jahren immer wieder Armeen aufstellen, Soldaten schicken, in die Schlacht ziehen. Es wird nie zu dem kommen, was Hannibal bezweckt hat, nämlich sozusagen diese eine richtige Erhebung aller unterworfenen Italiker, die irgendwie das römische Joch von sich abschütteln wollen. Wieso nicht? Weil das römische Joch wahrscheinlich nicht ein so drastisch schwerwiegendes Joch war und nicht alle sich unterdrückt gefühlt haben. Diejenigen Stadtstaaten und Politien, die sich auf Karthagos Seite gestellt haben, ist kein Zufall, wer das ist. Das sind vor allem eben süditalisch-griechische Städte. Alle, die ich gerade genannt habe, sind griechische Städte. Und vor allem eben Teile sozusagen von italischen Stämmen, die nicht latinisch, die nicht Latein sprechen, also Oskar, Samniten und so weiter. Stämme, gegen die Rom traditionell erbittert Krieg führen musste, um sie überhaupt zu unterwerfen. Also gerade die Samnitenkriege sind ja bekannt. Da hat Rom auch ein paar Niederlagen eingesteckt. Also gerade die unerbittlichen Gegner Roms und die recht jungen, also recht rezent unterworfenen Stadtstaaten in Italien, die lassen sich beeindrucken. Sie sehen, Hannibal hat gezeigt, man kann die Römer besiegen, man kann die Römer gravierend besiegen. Die lassen sich eben jetzt auf Hannibals Seite ziehen. Mittelitalien bleibt stabil bei Rom. Und das wird nachher dann eben auch der Schlüssel sein, wieso das Ganze, der Schlüssel für einen eventuellen römischen Sieg sein wird. Müssen aber bedenken, die Schlacht von Cannae ist 216, der Krieg hört erst 202, 201 auf nach der Schlacht bei Zama. Das heißt, werden jetzt 10 Jahre in Rom wird Krieg geführt, wo es im Grunde über dieses Patt, über diese Situation nach Cannae nicht mehr hinausgeht. Hannibal wird seine Basis im Süden haben, aber in Mittelitalien und Norditalien hat er nie unter seiner Kontrolle. Wird man einen Versuch unternehmen, ihm Verstärkungen zukommen zu lassen aus Spanien, seine beiden Brüder, beide Versuche scheitern. Und Hannibal wird über diese 10 Jahre von einem Rom, was jetzt wieder bewusst zu einer fabischen Strategie übergeht, also zu einer Strategie der verbrannten Erde, der strategischen Longue-Durée-Planung, sagen wir es mal so. Hannibal wird durch diese Strategie immer weiter in den Süden zurückgedrängt, bis er schließlich quasi nur noch in Brutium sitzt, also in der äußersten Südspitze. Und im Grunde nach Cannae gibt er seinen Manövriervorteil, seine Flexibilität auf. Er gewinnt Verbündete wie Capua. Das ist gut, weil die stellen ihm Lebensmittel und teilweise Soldaten, aber sie stellen ihm nie genug Soldaten. Und nie Soldaten, wo sie sagen, mit denen kannst du machen, was du willst, sondern die werden immer sozusagen regional spezifisch eingesetzt. Und gleichzeitig, weil er Verbündete hat, muss er diese Verbündete um jeden Preis gegen die Römer verteidigen, um sie auf seiner Seite zu halten. Und das reduziert seinen Bewegungsradius erheblich. Und die Römer nutzen das aus, indem sie lauter kleine Nadelstiche setzen und ihn zwingen, sozusagen sich 10 Jahre lang in der Verteidigung dessen, was er hat, in der Verteidigung des Status quo aufzureiben und ihm die Möglichkeit nehmen, sich frei zu bewegen und nochmal so eine Art von Cannae zu versuchen. Das heißt, es ist ein riesengroßer Triumph auf der taktischen Ebene. Auf der strategischen Ebene entscheidet er nichts. Beziehungsweise er stellt die Weichen dafür für eine Situation, die Hannibal dann eher in einen strategischen Rückzug zwingen wird. Und das ist insofern ironisch, weil gerade Cannae ein extrem langes Nachleben hat. Cannae ist das erste Mal, also nicht das erste Mal, also Trasimenischer See war es auch schon und sogar die Schlacht an der Trebia war es auch in gewisser Weise. Diese drei großen kanonischen Schlachten von Hannibal waren alles Umfassungsschlachten, also wo man den Gegner umzingelt und zerstört. Und es sind vielleicht die ersten solchen Umfassungsschlachten in der europäischen Kriegsgeschichte, wo das in dem Maße gelingt. Und weil es halt gerade gegen Rom gelingt, also diese große Supermacht der Antike, die ja die europäische Neuzeit und Aufklärung und so weiter, Rom, die Antike ist ja so das Paragon sozusagen von aller Bildung und von Kultur und Western Civilization und so weiter. Und gerade weil es gegen Rom gelingt, eben diese Schlacht so zu schlagen, ist Cannae unglaublich wichtig, was sein Nachleben angeht. Es wird seit der Neuzeit als Paradebeispiel für die Umfassungsschlacht, beziehungsweise, ich habe schon erwähnt, Clausewitz sozusagen und das, was man das Dogma der Vernichtungsschlacht nennt, also diese Idee, dass Krieg am besten entschieden wird dadurch, dass man den Feind stellt und ihn vernichtet, also ganz vernichtet. Was nicht hundertprozentig das ist, was Clausewitz gesagt hat, das wird oft ein bisschen verkürzt dargestellt, aber lassen wir das mal. Das basiert eben auf Cannae. Clausewitz kennt natürlich Cannae und sagt, das ist das Paradebeispiel sozusagen einer Vernichtungsschlacht. Man stellt den Feind des Gegners man vernichtet die Armee des Gegners und dann ist die Sache erledigt. Das ist auch deswegen ironisch, weil eben gerade Kanai und Rom zeigt, dass das nicht damit erledigt ist, aber so wurde es halt gedeutet. Und das ist dann sozusagen das, was die großen europäischen Militärführer, gerade der Moderne, die ganze Zeit versuchen, Napoleon, die Umfassungsschlachten sozusagen, das Ziel ist es immer, den Gegner zu umzingeln, einzukesseln und zu vernichten. Und dann, also es geht von Napoleon über Schlieffen bis hin zu Desert Storm. Also der Schlieffenplan zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Von Schlieffen, der Chef des Generalstabs, hat selbst zu Kanai, also hat auch militärhistorisch gearbeitet, der hat ein Buch zu Kanai veröffentlicht, der war inspiriert von Kanai und der Idee der Umzingelung, der Umfassungsschlacht als Lösung für das strategische Dilemma des Deutschen Reiches 1914, also Zwei-Fronten-Krieg. Und seine erste Idee war ein Super-Kanai, so hat er es selbst genannt. Das heißt also zwei unglaublich starke Flügel, die die französische Armee von beiden Seiten umfassen sollen. Hat aber eingesehen, dass das nicht klappt. Also hat er sich darauf verlegt, sozusagen den klassischen Schlieffenplan zu entwickeln. Also ein unglaublich starker rechter Flügel, der sozusagen eine Art von Sichelschnitt die französische Armee einkesselt und sie sozusagen einmal so einen Bogen um sie herum macht und sie dann gegen den linken deutschen Flügel drängt. Es ist eine Abwandlung von Kanai und der Plan wurde bewusst entwickelt, um einen Kanai herbeizuführen. Genauso, also hat dann im Endeffekt nicht geklappt, aber genauso Desert Storm, etwas, was jetzt vielleicht präsenter noch ist, zumindest in meiner Generation, der Golfkrieg 1991, Norman Schwarzkopf, der amerikanische Generalstabschef und der Anführer der Alliierten in Desert Storm, hat ganz bewusst und mehrfach gesagt, er habe sich bei Kanai irgendwie die Grundsätze seines Feldzugsplans abgeschaut, weil wir wissen jetzt, Desert Storm ist sehr viel Airpower, Luftbombardements und so weiter. Das ist der eine Teil, aber der andere Teil, die Bodenoffensive von Desert Storm, ist tatsächlich ein Kanai. Es ist eine Umfassungsschlacht, die auf der Manövrierfähigkeit gepanzerter Verbände westlicher Staaten, vor allem der Amerikaner und der Briten, beruht. Also der hat tatsächlich sein modernes Kanai in der Wüste von Irak durchführen können. Und das ist eben so Teil, man könnte noch andere Beispiele herbeiführen, aber das ist so Teil sozusagen dieses Nachlebens, dieser Schlacht. Es ist, wie gesagt, eine der zwei, drei wirklich großen Niederlagen in der gesamten römischen Geschichte. Das ist aber nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Was ich wichtig finde, ist das, was die Konsequenzen von Kanai. Die Konsequenzen von Kanai auf der strategischen Ebene sind nichtig. Rom lässt sich von der größten Niederlage, die es jemals hatte, zahlenmäßig auch schlimmer als die Niederlage an der Allia, die dann zur Plünderung Roms durch die Kelten, Rennus und Victus geführt hat. Rom lässt sich von Kanai zwei, drei Momente aus der Kontenance bringen und dann berappelt es sich wieder und es macht einfach genau da weiter, wo es aufgehört hat. Und das ist das, was Rom in der gesamten Geschichte seiner Expansion in der Republik eigentlich immer macht. Es weigert sich einfach, Niederlagen anzuerkennen und macht weiter, bis es gewonnen hat. Also es zermürbt den Feind. Und Kanai ist das beste Beispiel dafür, dass man sogar enormste Verluste kassieren kann und am Ende trotzdem siegreich aus diesem Krieg hervorgehen kann.